Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute eine Folge Velo Race und heute sind wir wieder in altbewährter Zweisamkeit hier am Mikrofon. Und das bedeutet, wie schon in dem vergangenen Jahr so oft, der Thomas und ich. Guten Abend, lieber Thomas.
Guten Abend, schönen guten Tag.
Ja, wir sind beide ein bisschen geschwächt, haben wir im Vorgespräch schon geklärt. Ich habe einseitigen Kopfschmerz und du hast beidseitige Bronchien
vor, ja, genau.
Verschleimung.
Ja, was hier momentan so ziemlich viele haben, habe ich den Eindruck.
Ja, hier oben bei uns geht's eigentlich mittlerweile. Also die haben sich jetzt in den letzten Tagen im Karneval, die meisten sich wahrscheinlich einen ordentlichen Tripper eingefangen, aber ansonsten ist alles in Ordnung.
Oder sie haben alles desinfiziert mit Alkohol.
Ja, immer rein. Aber ich habe am Wochenende Leute aus München getroffen, hatte eine von den anwesenden Personen auch einen extremen so Husten, so tiefbronchigen Husten. Sehr, sehr, sehr unschön für alle Beteiligten. Naja, aber wollen wir nicht klagen. Ich hoffe, dass mein Augenlicht ich nicht verliere und dann ist alles immer noch gut. Warum sind wir denn nicht zu dritt? Wo haben wir den Chris hingeschickt?
Der ist in Spanien, respektiv in Andalusien.
Genau, Andalusien-Rundfahrt. Und ich weiß nicht, ob das eine Premiere ist, aber zumindestens, ist keine Premiere, aber vielleicht im Ausland Premiere, das kann sein. Wir haben eine Akkreditierung bekommen, was ich ganz, kam mir ganz spanisch vor, um diesen Wortwitz zu bringen. Weil da hatten wir öfter schon mal bei diversen Veranstaltungen angefragt und keine bekommen. Und diesmal sind wir akkreditiert worden. Und deswegen sind wir sehr, sehr, sehr gespannt, was der Chris für Geschichten, Material, Interviews und sonst was mitbringt aus Spanien. Lassen wir uns auf uns zukommen. Letztes Jahr hat die Andalusien-Rundfahrt ja ein gewisser, wie heißt er nochmal gleich? Helf mir auf die Sprünge, der Mann ohne Haare. Alejandro Valverde, glaube ich, gewonnen. Erinnere ich das noch richtig? Ich habe nicht mehr nachgeguckt.
Im letzten Jahr, ich glaube, im letzten Jahr hat auch Valverde gewonnen. Genau, das ist richtig.
Und dieses Jahr, ich dachte, also ich habe mir heute mal kurz die Startliste durchgelesen oder so angeschaut, nachdem ich das Ergebnis gesehen hatte. Und dann war ich überrascht, weil dieses Jahr startet er gar nicht, ne?
Nee, er ist nicht dabei. Also Movistar hat Mikel Landa an den Start geschickt.
Wusste der Chris das schon lange vorher? Oder stand das schon lange vorher fest? Weil ich hatte so irgendwie den Gedanken.
Die Startliste war auch erst relativ kurz davor oder beziehungsweise 3-4 Tage vorher haben das bekannt gegeben, das Movistar-Team. Und man hat das damit sozusagen umschifft, irgendwie Konflikte zwischen den drei Kapitänen in irgendeinem Rennen zu vermeiden.
Also falls der Chris sich gedacht hat, ach, ich möchte Valverde nochmal live sehen, das wird dann da nichts. Aber ich hoffe, dass er nicht so traurig ist, dass er jetzt unser Equipment ins Klo geschmissen hat und trotzdem mit der einen oder anderen netten Geschichte zurückkommt. Aber wir haben ja noch, ich habe auch eben nachgeschaut, wann die letzte Sendung war. Und die war sage und schreibe am 22. Januar. War mir selber nicht so ganz klar vorher, wie lange es eigentlich her ist. Und dann habe ich überlegt, na, was ist denn alles passiert und hier mal was ein bisschen da aus meinem Notizbuch rausgeholt und so. Und dann habe ich gesehen, was du schon an Liste zusammengestellt hast und da wurde mir ganz schummerig. Ich wollte meinen Chef schon anrufen, dass ich morgen ein bisschen später komme, weil die Nacht so lang wird. Du hast es wirklich geschafft, jedes kleinste Rennen, glaube ich, noch auszugraben und das werden wir heute besprechen.
Ja, es sind kleine Rennen,
lohnt sich,
aber
ja.
Auch sehr wichtige Rennen.
Ja, fangen wir mal an und gehen, ich glaube, es ist alles chronologisch, sehr, sehr schön aufbereitet. Also wenn die Hörer manchmal wüssten, welche Liebe du in die Sachen steckst, das ist wirklich, das möchte ich jetzt auch mal vor, sozusagen vor versammelter Mannschaft, wirklich nicht loben, sondern einfach anerkennend meinen Hut vorziehen. Kann man ja auch mal sagen. Tour de San Juan.
Ja, Vuelta San Juan hatten wir beim letzten San Juan. Beim letzten Mal schon.
Warte mal, jetzt habe ich ja fast vergessen, eine Kapitelmarke zu setzen, ich Idiot. Sonst wäre ich hinterher wieder in Teufelsküche gekommen. Zum Glück. Entschuldigung.
Ja, haben wir beim letzten Mal schon die erste Etappe besprochen, die von Gaviria gewonnen wurde. Und war eigentlich wie jedes Jahr so ein übliches Vorbereitungsrennen in Südamerika mit einer richtig schwierigen Bergankunft. Es war, glaube ich, ein Berg, der war so auch so 20 Kilometer mindestens lang. Und am Ende war ich dann doch sehr überrascht, wer sich da durchgesetzt hat, Gonzalo Najar, und vor allem mit welch einem Vorsprung vor 51 Sekunden vor dem Zweitplatzierten. Und da waren ja jetzt, na gut, jetzt nicht, waren schon ein paar gute Bergfahrer dabei, aber die muss man halt auch erstmal abhängen, wie zum Beispiel ein Rafael Maika oder ein Rodolfo Torres oder ein Oscar Sevilla oder auch, ja, ein Dyer Quintana.
Wie spricht man es nochmal aus? Gaviria.
Der
zwischendurch auch, glaube ich, die Gesamt, also der, wie soll man sagen?
Der die Gesamtwertung angeführt hat.
Das ist die Formulierung, die mir nicht mehr in meinem Kopf nicht mehr einfiele. War, glaube ich, schlimm gestürzt auch?
Ja, was heißt schlimm ist, auf der einen Etappe, als es so ein bisschen hektisch durch den Wind wurde, ist er gestürzt, musste die Rundfahrt beenden, hat sich aber nicht so viel getan, so wie er dann irgendwie 2 Wochen später schon wieder in Kolumbien gefahren ist.
Ah, okay. Ja, ich hatte das irgendwie nur so am Rande mitbekommen und habe zusätzlich auch noch, ich würde das jetzt schon fast unter Gossip dieser Rundfahrt verbuchen, also diesen Sturz hatte ich mitbekommen, dass es da wohl ordentlich gerumst hatte. Und dann gab es eine sehr schöne Szene wohl auf der 4. Etappe, weißt du, worauf ich anspiele? Als sie durchs Wasser gefahren sind?
Nee, warte nicht.
Da gab es eine Szene, war, weiß gar nicht mehr, wie weit vom Ziel das war. Das sah wirklich so aus, als wären die komplett einmal durch so ein Wasser, so ein Flussbett gefahren. Also das sah also nicht sehr Profi standardmäßig aus. Muss man gucken. Ich schick dir mal den Link jetzt mal schnell zu. Da ist das, war das in einem Video festgehalten. Aber naja, ist auch nichts wirklich Wichtiges. Aber ja, am Ende mit einem sehr überraschenden.
Aber jedenfalls, was ich gerade noch sagen wollte, dass ich mich gerade vertan habe, gerade den Endabstand genannt, 58 Sekunden, da war aber dennoch das Zeitfahren natürlich eingerechnet und viel erstaunlicher war ja noch der Abstand bei der Bergankunft, 1 Minute 58 auf den Zweitplatzierten.
Ja.
Also mir hat der Name jetzt vorher nichts gesagt, Gonzalo Najar.
Also wenn er dir nichts sagt, dann brauch ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, ob ich den schon mal gehört habe, das ist uns allen klar.
Na gut, bei dieser Bergankunft jetzt 3 Argentinier in den Top 15, Sepulveda und Rojas, aber ja, normalerweise ist es ja schon so, dass die halt in ihrer Hochsaison da sind, wenn halt diese Rennen da sind, weil es halt da Sommer ist und die Europäer noch nicht so in Form sind, aber so ein Abstand, naja, das sollte einem schon zu denken geben.
Alles, was das ist ja das Traurige heutzutage, ne? Dass alles, was, sag ich mal, extrem ist oder sehr, sehr außergewöhnlich oder extrem überraschend, muss ja oder wird ja heute leider Gottes hinterfragt. Oder zu Recht hinterfragt.
Ja, aber zum Glück auch.
Ja, genau. Das ist so eine zweischneidige Sache, wie so oft bei solchen Geschichten, ne?
Aber da gab es ja auch noch einen kleinen Fauxpas, der seitens des Veranstalters. Vor ein paar Tagen wurde der Twitter-Account der Vuelta San Juan gehackt.
Ach echt?
Und wurde gepostet, es gibt einen positiven Dopingfall.
Ach, das war das. Ich habe das nur irgendwo so ganz am Rande mitbekommen. Also die Geschichte so nach dem Motto hier, Rundfahrt verkündet Dopingfall und dann doch nicht. Das war da, okay.
Genau, ja. Und die haben das aber natürlich sofort wieder revidiert.
Okay. Ja, war wahrscheinlich Passwort 123, Entschuldigung, jetzt habe ich mein Passwort, ja, Passwort 123, das Passwort oder so etwas, unschön. Allerdings, andererseits, ne, wahrscheinlich die Hälfte der Leute, die es gelesen hat, hatte diese Bergankunft mit dem unvorstellbaren Abstand im Hinterkopf und dachte sich, naja gut, ne, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass es so gelaufen ist. Das war dann unser kleiner erster Südamerika-Exkurs. Und dann wusstest du eigentlich, blöde Frage jetzt, du bist ja auch sehr Spanien-affin, dass Mallorca, ich glaube, oder haben wir hier schon mal drüber gesprochen, dass Mallorca eigentlich Bestandteil von Andalusien ist? Katalonien?
Ja.
Entschuldigung, jetzt musste ich gerade husten.
Das sind die Balearen, aber es ist halt rein jetzt geografisch gesehen Katalonien dann zugerechnet.
Ja, wahrscheinlich hast du es schon mal vor allzu gar nicht langer Zeit im Zusammenhang mit Fußball und Was wäre, wenn Katalonien aussteigen würde aus Spanien und Champions League und so weiter? Das ist ja auch so eine Frage, die sich da stellen würde und die da ja, im Raum steht. Wollte ich nur gerade anmerken, fiel mir gerade ein. Weil wir jetzt nach Mallorca gehen, zur Mallorca-Challenge, hatten wir, jetzt muss ich nochmal husten, Entschuldigung. So, kurz abgehustet und dann sind wir auch schon wieder da. Also, wir wollten nach Mallorca fahren, fliegen, wie auch immer, gedanklich reisen. Und dort gab es die Mallorca-Challenge, haben wir in der letzten Sendung schon vorgestellt. Ein loser Verbund von Rennen, das ist, glaube ich, so die richtige Bezeichnung dafür, ne? Also,
ja, ein Mehrtagesrennen, das aber keine Rundfahrt ist.
Mehrtagesrennen, das klingt schön. Mehrtagesrennen, das keine Rundfahrt ist. Und ja, also erfreulich, also die erste, 25., 26., 27. und 28., also 4 Tage. Und zumindest aus der Sicht von John Degenkolb kann er wohl davon sprechen, dass es erfolgreiche Tage für ihn waren.
Definitiv. Er hat 2 Etappen, also 2 Abschnitte dieses Rennens gewonnen. Also einmal die Trofeo Campos, dieses erste Rennen und dann die Trofeo Palma. Sozusagen hat er da den Sandwich zugemacht, das letzte Rennen dann auch noch gewonnen. Und das waren halt die beiden Tage, die auch wirklich für die Sprinter da waren.
Erleben wir dieses Jahr wieder ein Degen, klar, ist noch viel zu früh, es genau zu sagen, ne? Aber wir kommen ja noch in ein paar Rennen, wo wir ihn gleich ansprechen werden. Aber hat man so das Gefühl, dass er wieder da in die Richtung einschlägt, die er mal eingeschlagen hat? Und wo er mal war vor seinem schlimmen Sturz?
Ist ja auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Ja, und letztes Jahr, da haben vielleicht auch noch so ein bisschen andere Sachen eine Rolle gespielt, dass er da nicht bei 100% war. Auch taktisch wurden da meiner Meinung nach einige Fehler gemacht in entscheidenden Situationen. Und dieses Jahr, na gut, jetzt hat er da 2 Siege eingefahren. Bei den Rennen, wo er jetzt, die letzten Rennen, die er teilgenommen hat, an denen er teilgenommen hat, da lief es dann nicht ganz so gut und von daher, ich denke, so der erste Gradmesser wird sein, wenn er dann das erste Rennen in Belgien bestreitet. Dann kann man schon so eine leichte Aussagekraft treffen, wo es denn mit der Form tendenziell in Richtung Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix, wenn es denn wirklich drauf ankommt, hingeht.
Aber auch wie wir es schon mal André Greipel meinten, es kann nicht schaden, den in einer frühen Saisonphase zumindest schon mal 1-2 Siege, wenn es vielleicht auch nicht bei den allergrößten Rennen sind, aber für Selbstbewusstsein und für den etwas Druck vom Kessel lassen und Druck von der Mannschaft nehmen, kann es nur gut sein.
Naja, und er hatte ja auch eine Menge Spaß. Also hat da ein Foto gepostet, wo er, glaube ich, da auf Mallorca von so einem Felsen eine Arschbombe macht. Also da waren sie mit dem ganzen Team im Wasser.
Ja, also auch das, eine Stimmung ist auch wichtig, ne? Wenn er jetzt von den die 4 Rennen oder die zwei möglichen Rennen von den 4, wo er etwas hat ausrichten können, wenn er da jeweils Platz 5 und 6 gewesen wäre, wäre die Stimmung wahrscheinlich nicht so gut gewesen und eine Stimmung im Team ist ja auch immer ein entscheidender Faktor.
Ja, und das nimmt ja auch schon mal Druck weg.
Ja, genau. Rennen 2, die Trofeo Serra Tramuntana, würde ich sagen, ging an Tim Wellens von Team Lotto.
Ja, da ging es dann schon richtig in die Berge. Also man sieht ja auch am Resultat, Wellens gewinnt vor Moscon und das war eigentlich so der Moment, in dem man dann schon gemerkt hat, gut, Valverde kommt ähnlich stark zurück wie vor seiner Verletzung, ist da Dritter geworden und hat auch oft zwischendrin angegriffen und das Rennen da sehr belebt.
Am Ende hat es halt ein bisschen gefehlt, aber ja, also es ist ja, das sind ja noch keine Rennen, wo es entscheidend, wo es viel zu gewinnen wird. Die Blumentöpfe kommen später noch, das waren jetzt nur so Sträucher. Am nächsten Tag dann die Trofeo Losetta Andrax, Andrax war was anderes, ne?
Andratsch.
Die Andrax-Trophäe. Kloster Andex, nee, das meinte ich. Da werde dann Vierter geworden, geschlagen von Elmar Reinders, Gregor Mühlberger von Bora und, wie spricht man aus? Ich weiß es wieder nicht.
Tom Skujens,
dieser holländischen Namen. Ich weiß noch, vor Kruiswijk, ich sag's glaube ich jedes Mal, ne, bevor als Kruiswijk ins rosa Trikot gefahren war oder gewonnen hat, habe ich mir gleich 5 Interviews mit ihm angehört, wo er angekündigt wurde, damit ich den Namen aussprechen kann.
Aber dann ging es nicht nur dir so.
Echt? Auch den Profis?
Am schlimmsten war es bei den Italienern. Oh, die haben irgendwann dann Eddie Merckx in ihre Aftershow-Sendung eingeladen, da hat es denen dann erklärt.
Ja. Ach mei, ich finde das, also wenn ausländische Journalisten einen Namen falsch aussprechen, das absolut unverwerflich. Und klar, also man möchte es lieber richtig machen, aber
ja, wer hat denn früher Michael Schumacher gesagt? Die haben alle Michael Schumacher gesagt. Oder wer ist denn dieser Jens Voigt?
Ja, Le Voigt. Ja, genau. Also das war Mallorca Challenge, zweimal Degenkolb, einmal Thomas vom Team Trek und einmal Tim Fadens. So insgesamt die Geschichte, die da in Mallorca gelaufen ist. Aber währenddessen, also nahezu zeitgleich möchte ich ja fast schon, oder zeitgleich zum vorletzten Etappe, waren wir dann auch schon wieder unterwegs beim Grand Prix Marseillais, was so der traditionelle
Einstieg in die französische Radsportsaison traditionell.
Also das erste große Rennen, das erste Rennen, was Beachtung findet, würde ich mal sagen.
Ja, ist glaube ich auch, also in der Europe Tour ist es ja das erste französische Rennen im Kalender. Geht halt rund um Marseille, schönes Profil mit einigen Hügeln. Und ja, es war eine kleine Spitzengruppe zum Schluss, aus der sich dann im Sprint Alexandre Genies durchsetzen konnte. Und ja, für den Franzosen auf jeden Fall schön, dass sie da einen Heimsieg feiern konnten. Also man sieht auch am Ergebnis, ja, natürlich sehr französisch geprägt. Also es sind gerade mal drei Nicht-Franzosen in den Top Ten.
Und das Profil ist wirklich also so mit knapp 150 Kilometern jetzt nicht unbedingt das allerlängste Rennen für so eine Tagesveranstaltung, aber also ich sehe jetzt keine Höhenmeter insgesamt hier, aber also so aus dem Stand fahren möchte ich das auch nicht, um es mal vorsichtig
zu sagen. Ja, aber ich glaube auch ganz schön da zu fahren in der Gegend.
Ja, das bestimmt.
An der Côte d'Azur.
Ich war ja mal in Nizza, ich bin mit dem Auto nach Nizza, also nicht von Köln nach Nizza, sondern ich glaube, wir sind in Nizza gestartet und in Nizza gelandet, sozusagen, unsere Reise. Und das war wirklich, kann man durchaus machen. Also war wiederholungswert, sozusagen. Also, französischer Sieg beim Grand Prix Marseillais.
Marseillais.
Ja, also, Gratulation dort. Wenn wir auch diesen Namen wahrscheinlich in der Saison nicht mehr zu häufig hören werden, wie ich glaube.
Es sei denn, du möchtest uns die französische Nationalhymne vorsingen. Die heißt nämlich auch Marseille.
Ja, das war mir schon klar. Ich meine aber den Namen des Siegers. Da wollte ich drauf hinaus, nicht auf die Marseillais.
Ja, Genies ist schon ein Fahrer, der immer wieder auch aus Spitzengruppen herausglänzen kann. Also da wäre ich mir gar nicht so sicher, dass wir den in dieser Saison nicht nochmal in unserer Sendung erwähnen.
Okay. Dann nehmen wir Wetten ab sofort entgegen, wie oft wir den Namen noch hören werden und ob wir ihn vielleicht sogar öfter hören werden als den Namen des Gewinners. Moment, ich bin völlig überfordert. Habe ich jetzt schon den Kapitelmarke gesetzt? Nicht? Ah, mein Gott. Alles schwierig. Den Gewinner der wo waren wir?
Valencia-Rundfahrt.
Genau. Also, ja, also insgesamt gesamt zwei Etappen gingen an Alejandro Valverde und er hat sich damit auch den Gesamtsieg dieser Rundfahrt geholt.
Ja, vor allem bemerkenswert die zweite Etappe, wo es da so ein bisschen bergig zur Sache ging und der letzte Berg war so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so 20, 25 Kilometer vor dem Ziel. Ja, und da hat Valverde einfach mal attackiert. Trotz der Tatsache, dass Sky mit 4 oder 5 Mann vorne gefahren ist und das Tempo kontrolliert hat, hat sich rausgewagt, hatte dann mit Sanchez, Luis Leon Sanchez und Vogelsang 2 Verbündete und die haben sich dann eine spannende Verfolgungsjagd bis ins Ziel geliefert, aber ja, die Sky-Mannschaft ist hinten vollgefahren, aber die konnten die 3 nicht mehr einholen.
Mhm. Ist Sky einfach sauberer als in der Vergangenheit Valverde und seine Jungs auch das gleiche Mittel gefunden oder ist Sky vorsichtiger geworden? Was ist da los? Also das
ja, weiß ich nicht. Also
oder ist denen das einfach noch egal?
Das ist ja halt auch ein Vorbereitungsrennen. Also von daher denke ich, werden die dem nicht die riesige Bedeutung beimessen. Aber wenn man mal sieht, wen Sky da am Start hatte, das ist schon eine Mannschaft, wo eigentlich alle die Rundfahrt hätten gewinnen können. Pools, De La Cruz, Kirienka, Kwiatkowski, Moscon, Rosa und Stannard.
Ja, ja,
also. Vielleicht waren es ein paar Häuptlinge zu viel und kein richtiger Indianer dabei, würde ich mal so eher vermuten.
Oder die benutzen solche Rennen, Veranstaltungen jetzt im Moment bewusst, um sich als Team vielleicht noch enger zusammenzuschweißen, um vielleicht auch Strategien für gewisse Situationen zu entwickeln, um jetzt schon dort ein Team für den Giro, weißt du, dass sie sehr langfristig schon planen, kann ich mir auch gut vorstellen.
Weil naja, aber auf jeden Fall, was man feststellen kann, dass sie bei dem Rennen jetzt noch nicht die Form hatten, weil auf der Etappe Nummer 4 war es, von Orihuela nach Constantina. Das war so eine richtige Wand, so eine Mauer zum Schluss. Mhm. Und da geht es halt wirklich um die reine Stärke. Da konnte keiner dieser hoch dotierten Sky-Fahrer auch nur annähernd mit Valverde mithalten.
Na, vielleicht wollen die auch gerade einfach nicht zu viel, also wie du eben schon sagtest, ne, das sind jetzt keine, ich sag mal, wichtigen Rennen. Also das ist jetzt kein Rennen, wo sie sich am Ende der Saison fragen, oh scheiße, hätten wir doch mal die Volta Valencia gewonnen. Und dass sie einfach im Moment auch sich sagen, ey, lass mich nicht dominant wirken, lass uns mal lieber hier ein bisschen Schwäche zeigen, lass uns mal einfach hier und da auch mal was liegen lassen, um nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren, als wir es eh schon ob des Falles Froome haben.
Du weißt ja, wie ein britischer Rennfahrer mal diese Rennen genannt hat.
Ja, ich weiß zwar, welchen du meinst, und wenn du sagst, ja, das und das hat er gesagt, Rennen um den Kirchplatz oder Ziegenrennen oder so. Ja. Scheiß Ziegenrennen, glaube ich, ne?
Es bezog sich auf André Greipel und seine Siege, die er geholt hat, ja.
Genau, und hat Mark Cavendish irgendwie so etwas in der Richtung gesagt, ne, dass es also auch darauf ankommt, dass es auch darum geht, wichtige Siege einzufahren und nicht solche.
Insofern, Qualität statt Quantität, ja.
Ja, insofern in dieser Tradition wäre meine These ja vielleicht gar nicht so falsch.
Nee, absolut nicht. Aber was halt ärgerlich war und was den Kampf um den Gesamtsieg vielleicht noch spannender hätte machen können, wäre dieses Teamzeitfahren gewesen,
dass
bei dem leider die Zeiten nicht ins Gesamtklassement eingerechnet wurden, weil die Witterungsbedingungen für den Veranstalter zu schlecht waren. Gut, jetzt hat man gesehen, morgens hat es da halt geschüttet wie aus Eimern, aber für mich war das dann kein Grund, die Etappe am Nachmittag zu neutralisieren. Also sind zwar gefahren, die Etappe wurde auch von BMC dann gewonnen, aber die Zeiten wurden nicht ins Gesamtklassement genommen. Aber es waren, die Straßen waren halt abgetrocknet und von daher, ist es so ein bisschen, hat man Valverde da den Sieg mehr oder weniger auf dem Silbertablett serviert. Weil in dem Teamzeitfahren hätte er mit Sicherheit nicht die Bestzeit mit seiner Mannschaft fahren können.
Nee, also jetzt, auch wenn das ein Muster ohne Wert ist, zweieinhalb Minuten hat er verloren gehabt. Das, wie viel hat er am Ende in der Gesamtwertung geführt? Guck mal kurz rein. Das waren bestimmt keine 2,5 Minuten, die am Ende davor lag.
Ja, am Ende waren es
14 Sekunden auf Luis Leon Sanchez. Vielleicht auch das erwähnt, lohnt sich erwähnt zu werden. Luis Leon Sanchez Zweiter, Jakob Fuglsang Dritter, Adam Yates, Herrada, Roglic, Bilbao, Kreuziger, das sind so die Plätze, die Werner-Liefen-Plätze. Von Team Sky, ich gucke mal, wo der erste Team Sky-Fahrer war, Moscon auf Platz 12. Also wirklich ein Platz hinter dem Fahrer von der Israel Cycling Academy. So richtig auf sich aufmerksam wollten sie zumindest da noch nicht.
Nee, aber apropos aufmerksam auf sich machen, was halt jetzt schon in den ersten Rennen, also für mich herausstechend ist, wie eigentlich das Astana-Team auftrumpft.
Mhm.
Also die haben jetzt mit Sanchez und Fuglsang da richtig also das Rennen animiert und sind ganz vorne gelandet. Und jetzt haben wir jetzt dann gleich noch ein paar Rennen, wo wir drüber sprechen, wo auch die Astana-Mannschaft sehr, sehr tonangebend ist. Also die haben im Winter scheinbar sehr gut trainiert.
Ja, haben auch die, also auch wenn das ja auch wieder so eine Wertung ist, wie wichtig ist die, aber haben die Mannschaftswertung mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Okay, was heißt deutlicher Vorsprung? Also mit Ja, gut, 2 Minuten. Was ist denn, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal ganz weit abschweife, das Intella Dominican Cycling Team? Habe ich ja noch nie gehört.
Wo hast du das gesehen?
Die sind Letzte geworden in der Mannschaftswertung. Und da habe ich mich gefragt, wer ist das denn? Noch nie gehört. Auch kein.
Ach so.
Francisco Mancebo.
Ach so, das ist das Team von Mancebo, ja, klar. Sind dann halt, glaube ich, lizenziert dann wahrscheinlich, ja, Dominikanische Republik oder sowas, ja.
Ich frage aus einem komischen Grund, ich frage mich gerade, ob die in der Dominikan, es gibt nämlich noch eine Karibikinsel, die heißt Dominica, und deswegen Dominiken, habe ich mich gefragt, ob die da lizenziert sind, weil das wäre ich abgefahren.
Ja, das kann schon gut auch sein, aber natürlich haben sie die Wildcard wahrscheinlich nur bekommen, weil Mancebo mitfährt.
Klar, ne? Aber ich hatte mich auch gerade gefragt, noch nie von gehört. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Flagge von der Dominikanischen Republik und die Flagge von Dominica aussieht. Werde ich mal recherchieren. Für die Leute, die sehr, sehr interessiert, können sich hinterher bei mir melden. Vielleicht ist es aber auch nur Ballast-Nerd-Fahrradwissen für 300, das sonst niemanden interessiert. Okay, das war dann die Valencia-Rundfahrt. Und jetzt wird es für mich wieder mehr als schwierig, um es vorsichtig zu sagen, im Punkto Aussprache. Es geht jetzt im Kommenden um
den Stern von Bezeges.
Genau, den Stern, danke. Den Stern von Bezeges. Hieß das früher anders? Oder?
Nö, das Rennen hieß schon immer
ja?
So. Ja.
Also, französisches Rennen, fünf Tagesrennen und ja, ich habe, da komme ich ganz am Ende nochmal zu, dass ich auch so kleine Rennen jetzt gerade im Moment immer mehr, ich will nicht sagen verfolge, aber mitbekomme, aus gutem Grund. Und da hatte ich zumindest schon mal vorher gesehen, dass Toni Galopin insgesamt sich das Ding gekrallt hat.
Ja, aber die Überraschung eigentlich, Brian Coquart hat da so ein bisschen die Butter vom Brot genommen bekommen, von einem jungen französischen Sprinter, Marc Sarraut. Aufstrebendes Talent im FDG-Team und auf der ersten Etappe vor allem stand sich Kokada etwas selbst im Weg, als er schon kurz vor dem Ziel die Hände zum Jubeln hochreißen wollte und dann aber doch noch übersprintet wurde, hat dann noch eine weitere Etappe gewonnen und am Ende ja, wie du schon gesagt hast, die Gesamtwertung im letzten Zeitfahren klar gemacht von Toni Galopin.
Mhm. Ja, also da war, du hattest eben eine schöne Formulierung gefunden auf so einem Silbertablett. Also wenn man Galopin am letzten Tag so ein Zeitfahren dahinsetzt, da ist es kein Wunder, dass er sich das Ding am Ende komplett holt.
Ja, aber ist aber auch so ein Rennen da in der Gegend, in der Provence, Südfrankreich, Richtung Côte d'Azur. Auf jeden Fall, wenn man mal in der Gegend ist, kann man sich das im Frühjahr auch mal anschauen.
Ja, im Moment ist, glaube ich, auch Provence-Rundfahrt, ne? Das haben wir, glaube ich, auch
schon. Genau, ja. Nee, haben wir gar nicht dabei. Können wir so aber noch aufnehmen.
Ja, ach, wir haben so viel noch. fiel mir nur
ja, es gab ja, es gab ja früher mal immer diese wunderschöne Mittelmeer-Rundfahrt. Da gab es doch so eine, genau, immer diese Bergankunft auf dem Mont Faron.
Das weiß ich nicht mehr, die Mittelmeerrundfahrt sagt mir noch was, aber von dieser Bergankunft kann ich nicht mehr.
Gefühlte 15 Mal gewonnen von David Moncoutier.
Aber, was wollte ich sagen? Provence-Rundfahrt, genau. Das ist auch alles, alles dieser App geschuldet. Komme ich ja am Ende zu, dass ich sowas mitkriege. Dass ich noch ein Rennen weiß, was wir noch nicht in unserem Ablaufplan haben, das ist wirklich außergewöhnlich. Ich sagen. Dann kommen wir kurz auch, um der Chronistenpflicht nachzukommen, zu den kolumbianischen Meisterschaften, gewonnen von Henao.
Genau, Sergio Luis Henao hat sich das Meistertrikot erneut gesichert, was vom Design her bei Sky auch immer recht schön aussieht. Mhm. Ja, und hat da überlegen gewonnen, auch vielleicht ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass Nairo Quintana sich dann für das nächste kolumbianische Rennen geschont hat und nicht dabei war.
Ja, also ich glaube.
Und die Zeitfahrmeisterschaft wurde von Bernal gewonnen.
Okay. Ich finde es immer befremdlich, dass so, dass diese nationalen Meisterschaften, also was wir in Europa haben, die alle sozusagen am gleichen Wochenende, dass dann auf einmal so Meisterschaften in so komplett anderen Gegenden, was natürlich vollkommen nachvollziehbar ist, ne? Aber dass das so dann da aufpoppt. Hier ist nochmal einer Meister geworden und da nochmal einer Meister geworden. Das
naja, aber die können ja ihre Meisterschaftsrennen nicht in Europa aufschlagen.
Ja, ja, vollkommen klar. Ne? Ich finde das, dass das nicht weltweit irgendwie so am gleichen Wochenende gemacht wird. Die
ja, aber
ja
dann
auch,
ist da ja kein Sommer mehr.
Ja, dann sollen sie sich nicht so anstellen. Oder wir sollen uns nicht so anstellen und wir machen es im Winter. Nee, alles nachvollziehbare Gründe, ne? Ist ja auch richtig so. Ich finde das nur immer so komisch, wenn man das dann liest. Weißt du, wie ich das so befremdlich ist, glaube ich, das richtige Wort. Weil das ist ja nicht schlecht oder gut oder sonst was. Aber ich finde es immer komisch. Aber du hattest schon angesprochen, Quintana hat einfach mal ausgelassen, weil, also kann er ja immer werden vielleicht, denkt er sich das. Und ist bei der Colombia Ojo y Paz. Erstaunlicherweise richtig ausgesprochen.
Colombia Ojo y Paz, ja. Bei
Startet?
Dieser neuen kolumbianischen Rundfahrt ist er dann gestartet und hat da seinen Saisoneinstieg gegeben.
Mhm.
Eine sehr schöne Rundfahrt, muss ich sagen.
Mhm.
Vor allem eine Rundfahrt in einem Land, das einfach eine große Landesrundfahrt verdient.
Ja.
Weil die Begeisterung für den Radsport in Kolumbien ist nicht vergleichbar, vielleicht nur vergleichbar mit Frankreich oder Italien. Aber es war Wahnsinn, wie viele Leute da während der Etappen an der Strecke standen und ihre Heroes angefeuert haben.
Und sie haben ja auch einfach eine ganz, ganz große Tradition, muss man so sagen, ne? Also schon immer.
Naja, das ging ja schon in den 80ern los, als
ja.
so Fahrer wie Lucho Herrera nach Europa kamen und hier groß aufgetrumpft haben. Und jetzt haben die Kolumbianer ja massig Fahrer und auch nicht nur richtig gute Bergfahrer, sondern mit Gaviria vielleicht auch den weltbesten Sprinter momentan.
Und was diese diese Rundfahrt auch auszeichnen, abgesehen davon, dass natürlich sehr viele Kolumbianer gestartet werden, aber alleine bei der sechsten Etappe, die Daniel Quintana, also der kleine Bruder, gewonnen hat, die ersten 5 Plätze auch alle von Kolumbianern geholt. Ne?
Naja, klar.
Also
das ist schon, also natürlich für die eine Prestigeangelegenheit. Und da waren ja auch das Who is Who der kolumbianischen Fahrer am Start.
Ja, aber weißt du, wenn jetzt, ich bin mal gespannt, ob bei der Deutschland-Tour dieses Jahr gehen wird, auch das deutsche Who is Who am Start ist. Weißt du, wie ich das meine? Ne? Dass das für die auch.
Ja, aber Deutschland hat ja in dem Sinne nicht so viele gute Rundfahrtenfahrer.
Ja, aber dass zum Beispiel alle Sprinter da sind und also das sozusagen, ich sag mal, die 10 berühmtesten aktuellen Fahrer. Ja, also wenn man jetzt, wir fragen 100 Leute auf der Straße, nennen wir 10 deutsche Radfahrer, ne? Und dann werden die üblichen Verdächtigen plus noch ein paar andere genannt, ne? Dass diese 10 auch da, dass die das sozusagen als nationale Aufgabe klingt wie Straßenbau. Aber
naja, also bei zum Beispiel Marcel Kittel kannst du ja und Toni Martin sicher sein, dass die am Start sein werden, weil das in Koblenz startet und direkt vom Sponsorenbüro wahrscheinlich von Canyon.
Genau. Würde ich auch so sehen.
Das ist ja für die eine Prestigeangelegenheit, dass die besten Fahrer da sind.
Mhm. Greipel, Sieberg, Knees, wie nennen wir da noch?
Buchmann,
Kennard. Ne, sind die alle da? Also da bin ich einfach mal gespannt. Zabel, na klar,
Degenkolb.
Zabel haben wir jetzt ganz vergessen. Degenkolb. Ne, also ob das für die genau so eine Prestigesache oder ja, so muss ich hin, weil ist auch einfach mal wichtig, dass die das auch so sehen. Da bin ich gespannt einfach.
Ja, ist halt auch immer die Frage, wie ist sowas im Rennkalender gelegt? Also für die ganzen Kolumbianer hat sich jetzt optimal angeboten, weil es zum einen bei denen Sommer ist und zum anderen können sie sich da optimal auf die europäische Saison vorbereiten.
Ja, klar. Okay, lass ich gerne
das
sagen.
Die Deutschlandtour ist halt mitten in der Saison irgendwo, wo auch noch andere wichtige Rennen sind.
Aber was werden parallel für Rennen sein? Weißt du das im Kopf?
Nee, weiß ich gar nicht.
Aber werden wir zu gegebener Zeit dann beurteilen, sage ich einfach mal vorsichtig. Aber kommen wir nochmal zurück zu der Rundfahrt.
Ja, aber ganz lustig ja auch, die erste und die zweite Etappe mit exakt derselben Zielanlage.
Okay, am gleichen Ort oder was?
Ja, und naja gut, also so richtige Massensprints waren das jetzt nicht mehr, weil der Gaviria war einfach so überlegen. Also du siehst ja die Leute, die vorne reingefahren sind beim Sprint, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das Who is Who der Sprintergarde ist.
Nee, also Molano,
man sieht auch,
Jerez. Nee, also
ja,
er war da schon.
Man sieht auch bei der ersten Etappe zum Beispiel, da ist irgendwie Richese vom Quickstep-Team dann auch noch Dritter geworden. Der hätte auch, wenn er Lust gehabt hätte, wäre er auch Zweiter geworden. Also das war so ein bisschen, ja, außerhalb der Konkurrenz sind die gefahren.
Low-hanging fruits sozusagen. Also einfach mal, also im Vorbeigehen konnte er das mitnehmen. Sagen wir so. Aber auch da, ne, er konnte sich in seiner Heimat gut präsentieren. Hat die ersten drei Etappen dementsprechend gewonnen. Dann vierte Etappe war schon, ist das ein richtiger Berg?
Uphill-Finish, ja.
Ja, Uphill-Finish. Rampe am Ende, immer steiler werdend. Und da hat dann der Franzose Alaphilippe den versammelten 11 Kolumbianer hinter ihm in die, nee, ach nee, da ist noch einer dazwischen. Das ist keine kolumbianische Flagge, sehen meine
Tour. Ecuadorianer.
Ja, genau. Aber die Flaggen sehen sich auch verdammt ähnlich. Hat einfach mal den 11 Kolumbianern hinter sich in die Suppe gespuckt und hat sich das Ding geholt. Vor Quintana, Uran, Henao und, nee, Henao, genau, Henao, sich da den Etappensieg geholt.
Ja, und spannend wurde es dann halt auf den letzten beiden Etappen. Zwei Bergankünfte, die erste nicht ganz so schwierig wie die letzte Etappe. Ja, und da hat man dann gesehen, also da sind dann wirklich die richtig guten Cracks vorne gewesen. Ein Quintana, der selbst da attackiert hat. Rigoberto Urán, der zweite der Tour de France aus dem letzten Jahr. Egan Bernal und Sergio Luis Henao vom Team Sky. Für die beiden natürlich ein Vorteil gewesen, insofern, dass sie halt zu zweit waren und taktisch mit den anderen spielen konnten. Aber vor allem Egan Bernal, muss ich sagen, der hat schon das bestätigt, was man von ihm glaubt, dass er nämlich ein ganz, ganz großer Rundfahrtenfahrer werden kann.
Mhm. Wir kommen vielleicht später in einem anderen, das zu das Alter nennen, also Bernal ist 21 gerade mal erst, ne? Das muss man sich mal auf Augen führen. Also dass da, ob das ein Rohdiamant ist, ob er bei Team Sky vielleicht dann auch beim richtigen Team ist, das sind alles mal so Fragen, die man stellen kann. Aber grundsätzlich, da kann man noch mal sagen, wenn es so weitergeht, immer vorausgesetzt, ne? Kann auch sein, dass er mit 25 eingeht wie eine Primel. Hatten wir auch schon oft genug. Aber da können wir uns was von. Ich frage mal, ich werfe die Frage jetzt auf und werde sie später bei einem anderen Rennen nochmal aufwerfen. Diese 2-1 oder in diesem Falle 2-2 Situation. Bei 2-2 werde ich das nochmal anders. Aber zwei Fahrer aus einem Team, die gegen einen anderen Fahrer aus einem anderen Team fahren. Ist das für diesen einzelnen Fahrer nicht auch immer so ein, also ist das wirklich so ein Vorteil für die zwei, frage ich mich. Ich musste jetzt denken an die Situation von Valverde, der gegen zwei gestartet ist. Ich meine, andererseits, wenn du zu zweit bist und einer ist, der eine kann sich ja wirklich entspannt hinten drauflegen. Weil der hat keinen Grund.
Naja, aber er muss halt immer auf zwei aufpassen, nicht auf einen.
Ja, genau, der muss, die anderen zwei können sozusagen doppelt attackieren, klar. Aber Valverde hat es damals bei, ich weiß nicht, welches Rennen das jetzt war, was er da gewonnen hat, dieses Jahr, wo er sich auch hinten bei zwei draufgelegt hat. Der hat einfach erstmal abgewartet und die zwei sind nicht aus dem Pott gekommen und da haben sie definitiv.
Naja, bei den beiden Astana-Fahrern war das, bei der Valencia-Rundfahrt.
Genau. Ne? Also da hat er, also die Astanas haben entweder es komplett vergeigt, komplett vermurkt.
Nee, das war einfach so, die wollten ja auch auf den Gesamtsieg fahren und wenn die halt dann nicht voll fahren, sondern irgendwelche taktischen Spielchen machen, dann ist der Vorsprung halt weg und sie werden eingeholt. Weil Verde ist es egal, weil er kann auch noch den Sprint aus der 20er-Gruppe gewinnen.
Ah, okay. Ja, ich musste nur an diese Situation gerade denken, wo du gerade meintest, Team zwei Team Skyfahrer, ein Movistar.
Ja, aber das ist ja nochmal was anderes, wenn du jetzt über mehrere Tage mit zwei gegen einen kämpfst.
Absolut, ja. Da bin ich bei, ich sah nur gerade so die Analogie irgendwie.
Ja, aber jetzt auf dieser letzten Etappe hat es dann halt Nairo Quintana, der im Führungstrikot war, noch hergegeben und für mich so ein bisschen unverständlich. Bernal, der war der Erste, der attackiert hat und hatte dann vorne noch einen Teamkollegen, der ihn da gezogen hat. Und ja, bei Quintana hat man dann gesehen, sein Bruder hat dann die ganze Zeit Tempo gemacht, aber der hat nicht einen Versuch gemacht, da irgendwie nachzusetzen oder so. Und dann ist halt sein Bruder selbst weggefahren und hat die Etappe gewonnen. Aber da frage ich mich, wäre es nicht sinnvoller gewesen, in dem Moment bei Nairo zu bleiben und ihm dann den Rundfahrtensieg zu sichern? Oder sagt sich Nairo, ja gut, hier kann ich dann meinem Bruder mal was gönnen und ich kann noch genug große Rennen in diesem Jahr gewinnen.
Interessante Frage. Werden wir nicht beantworten können, aber gab es schon mal Brüderpaare, die im gleichen Team gewesen sind? Und die Yates-Brüder?
Die Schleck-Brüder?
Die Schleck-Brüder? Die Fenitz-Brüder? Gab es da schon mal richtig Streit? Nee, ne? Das wäre ja nochmal was. Wenn die Movies da so eine
ich glaube, so innerhalb einer Familie passiert das dann eher nicht.
Ach, da sehe ich bei manchen Familien großes Potenzial.
Ja.
Glaubst du ernsthaft, dass wenn Mark Cavendish einen gut sprintenden Bruder hätte, dass die zwei nur eitel Sonnenschein wären? Weiß ich nicht.
Na gut, bei Sprintern ist es ja dann nochmal ein bisschen was anderes, aber die von uns gerade aufgezählten waren ja alle eher dann Gesamtklassements und Bergfahrer.
Ja. Aber interessanter, also ich dachte mir, okay, also als ich das Ergebnis gesehen habe, ich habe keine Bilder gesehen, habe ich mich auch ein bisschen gewundert, dass der eine Bruder gewonnen hat und aber.
Ja, wie gesagt, der hat halt die ganze Zeit das Tempo gemacht in der Favoritengruppe und ist dann noch weggefahren, hat Bernal eingeholt und die Etappe gewonnen. Aber da frage ich mich, weil Quintana, also sein großer Bruder, der Nairo, nicht einmal versucht hat, irgendwie nachzusetzen, ob er ihm das denn sozusagen geschenkt hat und ihm gesagt hat, du Farmer, das Rennen ist mir eigentlich wurscht und gewinn du mal die Etappe, da hast du auch mal was gewonnen.
Aber dann würde ich als Bruder, also als der kleine Bruder sozusagen schon sagen, pass mal auf, mein Freund, du hast hier das Leader-Trikot, das verteidigen wir jetzt mal schön. Weißt du, der hat ja auch noch ein paar Eisen im Feuer das Jahr, ne? Und will ja auch nicht jetzt, das wird jetzt nicht der größte Rundsieg, der größte Etappensieg für seiner Karriere gewesen sein. Dann hätte ich auch gesagt, pass auf, den Brotkrumen schön und gut, aber wir holen uns jetzt hier mal das Leader-Trikot und wenn du mir irgendwann mal in der Geste was geben willst, dann machen wir das bei einer großen Geschichte, wenn wir alles im Sack haben und nicht hier sowas. Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Vielleicht eher so eine Frustaktion, ne? Vielleicht hat Quintana der Ältere auch irgendwie einfach einen scheiß Tag gehabt und hat gesagt, so, dann mach du jetzt. Ne? Also nicht so gönnerhaft, sondern eher so aus der Not heraus.
Kann auch gewesen.
Weil dass er gar nicht versucht hat zu attackieren, ist ja schon... Wäre für mich jetzt so ein Indiz, eher einen scheiß Tag gehabt und dann aus der Not eine Tugend gemacht. So würde ich vielleicht so
eine Situation eher interpretieren. Naja, aber auf jeden Fall, der Ausreißer Rodrigo Contreras könnte einem da schon leid tun, weil er war die ganze Zeit vorne und wurde dann auf den letzten 600 Metern noch gestellt.
Ja, also, ach so, ich bin hier im Gesamtklassement noch gewesen. Ja, Mai, also ne, ist uns allen schon passiert. Also mir nicht, aber kennt man ja. Aber damit, das war dann bis jetzt der einzige Auftritt sozusagen, um vielleicht mal das auch nochmal so in den Fokus zu rücken. Der einzige Auftritt bisher von Quintana und das geht auch bis jetzt, ne? Also er ist danach nicht mehr gefahren?
Nö, der bleibt jetzt halt erstmal in Kolumbien und bereitet sich da weiter auf den
Rest. Weißt du schon, was
er nächstes? Ich glaube, beim Tirreno Adriatico ist glaube ich sein nächstes Rennen, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, das wäre jetzt meine Frage. Während sein Bruder ja schon ein bisschen fleißiger ist. Also der war bei der Vuelta San Juan schon mit dabei. Naja, ist man mal gespannt. Wie alt ist er? 25 auch schon. Hat ich jetzt auch jünger geschätzt. Mhm. Der kleine Quintana sozusagen. Also die beiden kleinen Quintanas, anders gesagt.
Ja, hat glaube ich auch schon mal bei der Österreich-Rundfahrt am Kitzbüheler Horn gewonnen. Also von daher, so wenig hat er noch gar nicht auf der, hat schon einiges jetzt auf der Habseite.
Ja, ja, klar, aber nichtsdestotrotz, also deswegen, ne, ihm jetzt diesen Sieg da zu schenken, das wäre jetzt...
Ja, aber nicht. Dafür bist du halt in Kolumbien ein Jahr der größte Volksheld.
Wegen der einen Etappe?
Boah. Naja.
Ja. Klar, besser sie zu haben, als nicht zu haben. Ne? Besser er hat sie als, keine Ahnung, ein Martinez oder ein Oscar Sevilla auf Platz 6. Den darf man auch nicht vergessen, dass der immer noch fährt, ne? Und dass der immer noch aussieht, als hätte müsste er sich bei der Führerscheinprüfung Sorgen machen. Mit 41, mein lieber Scholli. Gibt es eigentlich eine Wertung des ältesten Fahrers im ganzen Peloton?
Ja, so inoffiziell gab es doch sowas bei der Tour de France auch mal.
Ja, da ist aber Vogt noch gefahren, ne?
Genau.
Aber jetzt so aktuell, also so wer ist der älteste Fahrer irgendwie in der Pro-Tour oder so?
Im letzten Jahr war es zu Belgier.
Wer denn noch?
Nein. Er hat seine Karriere beendet.
Müssen wir mal, also wenn ein Hörer mal wirklich gar nichts zu tun hat, dann kannst du entspannen.
Der älteste Fahrer also auf jeden Fall, ich weiß, den ältesten Fahrer insgesamt so im Profizirkus, David Rebellin mit 45, glaube ich jetzt.
Ist der Rebellin schon 45 und fährt noch? Aber ja. Fährt der Pro-Tour? Ist der schon
ein? Nee, der fährt halt beim unterklassigen Team.
Ja, aber was ist der denn? Hier, Tour de Cycliste International La Provence ist er gerade unterwegs und davor bei der Shaira Tour, wo er den 11. Gesamtplatz gemacht hat. Ey, der muss doch echt einen Scheiß zu Hause haben, oder? Dass der mit 46 noch da rumgurkt.
Ich weiß auch nicht, vielleicht will er sich auch seine Rente verdienen, also fährt er vielleicht bis 65.
Der ist seit 1992 Profi, das heißt, er hat jetzt geschlagene 26 Jahre Profitour. Mein Gott.
Ja, das schafft kein Fußballer.
Nee, das schafft wirklich kein Fußballer. Entschuldigung, ich musste mir kurz die Nase zwischendurch machen. Ich muss mal gucken, Team Gerolsteiner von 2002. Ah, wir weichen jetzt, wir schweifen schon sehr, 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 sehr ab. Machen wir mal weiter. Wir waren jetzt kurz in Südamerika. Wäre es Zeit, ist das denn, nennt man das Nahe Osten? Wahrscheinlich schon.
Die arabische Halbinsel.
Die arabische Insel, Nahe Osten. Gehen wir mal dahin, wo es zumindest auch zu der Zeit warm ist. Und als ich die Ergebnisse von dort gesehen habe, also als erstes die Dubai-Tour, mit, ja, also ich sag mal Siegern, die man nicht immer so erwartet hätte, aber die jetzt auch nicht alle eine komplette Überraschung sind, wie ich finde. Aber ich dann auch gedacht habe, wo ist der Kittel? Wo fährt der Kittel mit? So richtig gezeigt hat er sich nicht.
Naja, hat sich schon gezeigt. Also sein aber Team hat eigentlich das Rennen geprägt, waren immer häufig die Mannschaft, die die Ausreißer auch zurückgeholt hat und den Löwenanteil gemacht hat der Nachfahrarbeit. Aber am Ende muss man ganz eindeutig nüchtern festhalten, dieser Sprintzug von Katjuscha funktioniert überhaupt nicht.
Gar nicht.
Nada. Also in jedem Finale war es eigentlich so, dass der Zug eigentlich einigermaßen gut vorne mitgefahren ist, aber sie haben ihren Fahrer vergessen.
Ja. Also hat auch Rick am letzten Tag, hatte ich in der Ergebnisliste gesehen, Rick Zabel voll im Marcel-Kittel.
Vielleicht ja, und das Lustige war, Marco Haller ist auch noch vorne mitgesprintet, aber ihren eigentlichen Sprinter haben sie abgehängt.
Ja. Können sie es nicht besser? Aber andererseits muss ich sagen, ich habe es oft genug gesagt, dass ich gewisse Sympathien für das Inselreich habe und als ich gesehen habe, dass Mark Cavendish gewonnen hat, die eine Etappe, der hatte jetzt auch keinen Zug. In dem Sinne. Ne? Also der hat jetzt weniger...
Nee, das nicht, aber Kittel hat ja einen Zug und vielleicht hat er sich darauf zu sehr, also fokussiert er sich darauf zu sehr. Und was ich mich halt zum Beispiel frage jetzt, als er da hingewechselt ist, warum hat er nicht zum Beispiel noch einen Fabio Sabatini mitgenommen, der wirklich sehr erfahren ist und jetzt auf, glaube ich, zwei Etappen mustergültig Elia Viviani immer zum Sieg geliefert hat. Also es wäre, glaube ich, hätte Katjuscha finanziell nicht wehgetan, diesen Fahrer zu verpflichten.
Nein, mit Sicherheit nicht. Aber das sind vielleicht auch so, also vielleicht sagt er auch, ich fahre lieber für Viviani, der ist mir sympathischer, oder, ne? Also klar, am Ende des Tages wird bei solchen Fahrern mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit das Geld den entscheidenden Faktor ausmachen, weil die können nicht ewig fahren und in den paar Jahren, in denen sie fahren können, müssen sie halt so viel wie möglich an Geld verdienen, um vielleicht nicht mehr so viel arbeiten zu müssen hinterher. Aber am Ende des Tages, also war das wirklich, ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich kein großer Fan von Marcel Kittel bin. Aber dass er so also gar nicht in Tritt kommt, bin ich mal gespannt. Also bis jetzt sieht das sehr, sehr mau aus.
Auf der ersten Etappe muss man auch sagen, dass er da 200 Meter vom Ziel sehr gut in Position war und dann einfach ein mechanisches Problem hatte.
Ja, gut, klar, so ein Pech kann man immer haben. Ja, aber das ist eine von fünf Etappen gewesen, die flach waren.
Nee.
Ach nee, war die mittlere, schon. Die mittleren, ja okay, die mittlere, die aber auch in Cavendish gewonnen hat, ne, der jetzt ja auch kein Berg war.
Ja, da war ja auch kein Berg so richtig drin. Die Bergig war nur Etappe 4. Also es war halt eine steile Ankunft.
Ach so, ja, die mit dem Abhellfinish, okay. Aber Alexander Christoph vorne, Viviani auch Sechster, Buhani Achter. Also das ist jetzt auch keine Etappe, wo man...
Ja, aber auf dem letzten Zacken, also da ging es zum Schluss eine 18%-Rampe hoch.
Ja, aber auch da, guck mal, also ich widerspreche dir ungern, ne? Aber Rick Zabel ist einfach mal 18 Sekunden vor seinem Sprintkapitän da auch angekommen, ne? Rick Zabel ist 13.
Kittel. Ja, aber das ist ja auch kein klassischer Sprinter in dem Sinne. Das ist ja auch einer für solche Uphill-Finishes.
Also ich bin nur trotzdem der Meinung, dass mit dem Kittel, Das, irgendwas läuft da gerade, ist, nee, wie sagt man, ist Sand im Getriebe da bei denen. Ich
Ich würde
glaube.
sagen, es ist einfach noch nicht eingespielt. Also guck mal, wenn jetzt noch ein. Die haben schon einen sauguten Zug. Wenn da jetzt noch ein Toni Martin dazu stößt, dann haben die ja Rick Zabel, Haller, Toni Martin. Ja, das könnte schon funktionieren, wenn die sich dann mal ein paar Rennen so eingegroovt haben.
Also ich glaube auch, dass Toni Martin da wirklich ein sehr entscheidender Faktor sein kann, weil der ist ja nun wirklich, der kann ein Ruhepol sein, ne? Wenn man den
Naja, und überlegt mal, sie haben ja auch noch Alex Dowsett, das ist ja genauso eine Lokomotive.
ja, also ich hoffe nur, dass sie da nicht zu lange warten, auch mal diesen Zug, so wie er dann später mal bei einer Tour de France oder bei einem Giro d'Italia oder so starten soll, dass sie den jetzt auch mal anfangen. So wie er da sein wird, jetzt einzusetzen. Ne?
Ja, Problem wird nur bei der Tour de France sein, dass sie noch Zakarin mitschleppen müssen, weil da steht schon fest, dass er da fahren wird und wird mit Sicherheit auch noch ein oder zwei Plätze für einen Helfer beanspruchen. Das heißt, du hast bei 8 Fahrern schon mal 3 Plätze reserviert oder 2 zumindest, ja, und kannst dann vielleicht auch nicht so den Zug mitnehmen, den du dir eigentlich vorstellst.
Dann haben sie den, dann mal der Zakarin-Kompromiss einfach ein blöder. Und dann sollen sie aber auch bitte jetzt anfangen, diese 5 Leute, die sie sich für den Zug vorstellen, zumindestens. Ja, die müssen ja, die werden ja hoffentlich einen groben Plan haben. Okay, das sind die 5. Ja, also Kittel plus 4. Dann sollen die diesen Zug jetzt aber auch mal irgendwie zusammenfärchen und die 4 müssen alle zusammen in einem Zimmer schlafen und dürfen nur noch auf Toilette alleine gehen und sollen jetzt anfangen, zusammen zu fahren. Weil sonst, also
Naja,
mit der.
so grob gesagt war es ja jetzt schon die Formation eigentlich, die da
Ja, dann
gerade
Glückwunsch,
fehlt.
dann wird das ja ein Fest.
Naja, da hat es halt einfach an der Abstimmung noch gefehlt. Und ein Rick Zabel zum Beispiel ist jetzt auch, glaube ich, in seinem dritten Profijahr, ist halt auch jetzt noch nicht so super erfahren. Klar, er hat den Job im letzten Jahr auch für Alexander Christoph gemacht, aber auch da hat man gesehen, wurden auch teilweise viele Fehler gemacht. Zum Beispiel das Eschborn-Rennen hätte vielleicht auch ein Rick Zabel gewinnen können. Also das war auch nicht so glücklich gelaufen mit der Anfahrt. Ja, das muss sich halt alles jetzt erstmal so ein bisschen einpendeln.
Ja, bin ich ja völlig bei dir, ne? Gebe ich dir vollkommen recht. Aber dann sollen sie jetzt, dann müssen sie jetzt anfangen. Das nützt ja nichts. Ne? Also, was will man machen? Ne? Also, weil so läuft es nicht, sage ich einfach mal. Also, so kann das nichts werden. Also sehe ich jedenfalls nichts kommen.
Na, vielleicht müssen sie auch einfach noch mal ein bisschen auf die Bahn gehen und da trainieren.
Ja, irgendwie, also zumindest diese Leute, die am Ende des Tages dafür vorgesehen sind, die Eisen aus dem Feuer zu holen oder den Kittel nach vorne zu bringen, dass die da am Ende des Tages sich jetzt mal zusammenraufen und das trainieren einfach. Klingt blöd, ne? Aber im Sport wird man gut durchtrainieren. Das muss dann vielleicht mal sein, dass man da mehr investiert, nicht nur in Ausdauer und Grundlage und weiß der Geier was, sondern auch mal in die Teamabstimmung. Naja, am Ende des Tages war es dann so, dass die gesamte Dubai-Tour gewonnen wurde von Viviani. Nicht sehr überraschend. 2 Etappensiege. Mark Cavendish einmal. Das Uphill-Finish, das du erwähnt hast, ist gewonnen von Sonny Colbrelli.
Ja, aber bei der Etappe, also sie war wirklich sehr, sehr spannend, weil kurz bis zum, also es waren 160 Kilometer, glaube ich, so, wenn ich es richtig im Sinn habe, war halt McNulty, ein junger Amerikaner vorne, und der wurde wirklich erst in dieser Wand drin auf den letzten 100 Metern noch gestellt. Also zwischendurch habe ich gedacht, bei so 30 Kilometern und gut über 4 Minuten Rückstand, das wird nichts mehr. Aber erstaunlich, dass sie den dann doch noch gekriegt haben. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten noch. Tut mir natürlich unheimlich leid für den McNulty, aber ja.
Das ist Radsport.
Und erstaunlich auch, ja, wo wir vorhin schon bei John Degenkolb waren, dass er jetzt da nicht vorne mitfahren konnte, weil vor 2 Jahren, glaube ich, hat er die Ankunft gewonnen.
Das erinnere ich auch noch. Ja, müssen wir mal abwarten, was daraus wird. An dem Tag auch Nils Pollitt unter den 25. Nils Pollitt auch so ein Mann. Was für eine Rolle spielt der dann bei Katusha? Das wird noch eine spannende Saison, habe ich so.
Naja, das ist ja, na gut, ist in der Klassikerfraktion auch mit drin. Also hat sich ja da so ein bisschen drauf spezialisiert. Und jetzt, wo Christoph weg ist, Na, hat er ja in dem Sinne auch keinen richtigen Chef mehr da vor sich. Kann er auch ein bisschen auf eigene Kappe fahren.
Mhm. Ja. Sind wir mal gespannt, was da so bei rumkommt. Und damit sind wir jetzt eigentlich, nee, Quatsch, die Oman-Tour haben wir noch, nee, was haben wir, Dubai, Oman, Oman haben wir noch vergessen, dann sind wir, um zum aktuellen Stand zu kommen.
Richtig. Ja, Oman-Rundfahrt läuft gerade, ist eigentlich für mich so von diesen ganzen arabischen Rennen das schönste Rennen, aber leider sehr schade gibt, also da werden keine Live-Bilder produziert, weil das ist jetzt halt nicht wie die Dubai-Tour oder die Abu Dhabi-Rundfahrt, dass es nur flach ist fast, sondern das ist richtig bergig und da gibt es auch richtig schöne Landschaften. Ja, und die erste Etappe wurde da gewonnen von Brian Kokar in einem Massensprint. Heute der zweite Abschnitt, der war richtig wellig und da kam auch nur eine Gruppe von gut 20 Fahrern an und der Sprint dann wurde gewonnen von Nathan Haas. Mhm. Und wir haben dann halt noch als Höhepunkt dann, ich glaube, in 2 oder 3 Tagen die Ankunft, also richtig schwere Bergankunft am Jabal al-Aqda.
Das war doch die Etappe, die damals, Moment, nee, ich werfe hier, glaube ich, gerade was durcheinander in meinem Köpfchen. Hatte Degenkolb nicht auch bei der Oman-Rundfahrt mal was gewonnen?
Ich glaube nicht.
Nee? Dann war das was anderes. Habe ich was durcheinander geworfen. Bitte entschuldigt.
Hab hier nee, mal. Das war die Dubai-Tour, wo er mal diese Ankunft
genau,
an diesem Hartadam
gewonnen hat. Vor 2 Jahren, das habe ich jetzt hier wieder zusammengeschmissen. Ja. Also, ja, schade, dass es da keine Bilder für gibt.
Gibt halt nur immer aufgezeichnete
Bilder. Ja. Gut, besser als nichts, aber so live. Auch von den Streckenprofilen her, ne? Also immer irgendwie interessant. Also diese eine bei der dritten Etappe, die jetzt vom Datum her morgen ist, wirklich so eine Rampe dabei, ne? Nicht viel, 355 Meter, aber auch so ganz kurios, so Profile, die man sonst von hier vielleicht nicht gewohnt ist, so blöd es klingt. Ne? Also so Start an der German University of Technology morgen. Interessant, interessant. Mhm.
Ja.
Ja. Okay, Tour de Oman haben wir dann damit einen Haken dran gemacht. Und kommen jetzt zu wieder den etwas etablierteren oder bekannteren Rundfahrten, die wir kennen, die Murcia-Rundfahrt, die ja aus der Gegend, das war doch die Gegend, wo du auch gelebt ging. Mm-mm. So. Hm?
Nee, das ist noch viel weiter nördlich, Murcia.
Okay, du warst noch in der okay. Ist halt
Murcia
so.
Ist die Heimat von Valverde.
Ja, das wurde mir hier oft genug von einem Chris eingetrichtert. Aber ich dachte, du warst in Malaga?
Nee. Andalusien.
Okay, Murcia. Ja. Wurscht, ob Murcia oder Andalusien, Hauptsache Italien. Hat es Valverde auch, glaube ich, mehrfach schon gewonnen? Wenn ich das richtig erinnere. Aber dieses Jahr einfach mal nicht.
Um es mal so ganz nee, hat sein Kumpel Sanchez gewonnen.
Ist das, hat er ihn gewinnen lassen? Nee, also da, so weit sind sie jetzt doch nicht Kumpels, oder?
Nö, das glaube ich nicht. Aber Valverde hat da auch wieder gezeigt, dass er jetzt schon sehr gut in Form ist mit dem zweiten Platz. Vor allem der Abstand zum dritten Philipp Gilbert, 2 Minuten. Das ist schon gewaltig. Mhm. Und im letzten Jahr hat er halt sehr souverän das Rennen gewonnen in diesem Jahr. Ja, erstaunlich, wie so ein Luis Leon Sanchez jetzt dann doch im fortgeschrittenen Alter, sage ich mal, noch solche Leistungssprünge macht.
Alter, der ist 34. Der ist fast 9 Jahre jünger als ich und du sagst im fortgeschrittenen Alter. Willst du mich direkt ins Altenheim schieben?
Nee, aber wenn man mal sieht, dass er halt zwischendurch schon mal fast vollständig für 1 oder 2 Jahre weg vom Fenster war.
Und
seitdem er jetzt wieder bei Astana ist.
Auch wieder Astana, genau.
Von Jahr zu Jahr eigentlich immer wieder stärker.
Mhm. Und wie gesagt, ne, auch wieder Astana, die, ich sag mal, das ist ja noch nicht das Frühjahr, ne? Das ist so noch vor dem Frühjahr. Sehr ja, auf sich aufmerksam machen, sehr aktiv sind, sehr viel Staub aufwirbeln, nennen wir es mal so rum.
Genau.
Deswegen, ja, sind wir gespannt, was wir von den Astanas dann noch erwarten können. Also, Luis Leon Sanchez, er hat, glaube ich, so 2 Kilometer, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, so anderthalb, 2 Kilometer, 3 Kilometer vom Ziel attackiert. Als sie waren ja aus einer mehrköpfigen Gruppe, glaube ich, losgestiefelt, haben sich dann zu zweit abgesetzt und dann am Ende nur noch hat er ihn, ja, überrascht, aber zumindest nicht wirklich.
Hat dann Solo gewonnen.
Bitte?
Solo gewonnen.
Ja, genau. Also nicht so ein richtig klassischer Zielsprint. Da hätte er vielleicht auch weniger Chancen gehabt, sondern einfach einen Solo-Sieg rausgefahren. Und ja, Valverde wird es verkraften können. Also da bin ich ganz, ganz sicher. Gut. Boah, heute hetzen wir aber auch ein bisschen, ne? Oder ist es einfach so viel? Wir müssen öfter aufnehmen, habe ich so das Gefühl. Es
sind viele, viele Rennen, ja.
Ja. Murcia-Rundfahrt sind wir dann angelangt.
Da waren wir gerade, ja.
Waren wir da gerade? Haben wir etwas überschlagen? Habe ich etwas übersehen?
Nee, das war
ja nicht. Ich meinte auch Almeria-Rundfahrt. Almeria, das Rennen in Almeria.
Almeria, ja.
Almeria. Genau. Das wäre jetzt das.
Das ist ein Eintagesrennen. Mhm.
Ja, warte, ich rufe mir das gerade auf. In meiner Liste hier von
Rennen. Ja, ist ein bisschen nicht so profiliert wie die Murcia-Rundfahrt. Ist ein eigentlich mal auf den letzten Teil ein flaches Rennen. Dementsprechend auch dieses Jahr in einem Sprint einer größeren Gruppe ausgegangen, gewonnen von Caleb Ewan, dem Sprinter vom Team Mitchelton Scott.
Vielleicht
vorher Danny van Poppel, auch ein Sprinter, ja.
Vielleicht wäre nicht, wär, um das auch mal geografisch einzuordnen, das ist auch wieder noch ein bisschen weiter südlich unten in Spanien, glaube ich, ne? An der
genau, das ist schon eher die Ecke, wo ich dann war, auch noch so 200 Kilometer nördlich, aber.
Ist da die, wie heißen die nochmal, wo die immer ins Höhentrainingslager fahren? Die
Sierra Nevada.
Sierra Nevada, ist die dann auch so ein bisschen.
Das ist so westlich? Nordwestlich noch, ja.
Ja. Weil dann war ich da auch mal in der Gegend, glaube ich, als wir damals in Andalusien unterwegs waren. Also wir sind über die Sierra Nevada gefahren und dann so Richtung Meer, dann müssen wir diese Gegend gestrichen haben. Ja, Ewan gewonnen vor, warte, wo habe ich hier meine Dokumente? Van Poppel, Timothy Dupont, also auch, ja, so, also ich behaupte jetzt mal, die ganz großen Namen waren da nicht am Start. Michael Schwarzmann auf 12 vom Team Bora. Ansonsten wenig Aufmerksamkeit. Wie hieß nochmal, vielleicht weißt du das auswendig, die Mannschaft, die mit den Einfachrädern unterwegs war? Mit dem 3T Einfach, war das Wonti Group? Nee, ne? Weißt du, was ich meine?
Nee, das weiß ich nicht, muss passen.
Na, schön, dass ich auch mal was gefunden habe, was du nicht weißt. Muss ich nochmal nachschlagen, habe ich
vergessen. Ja, aber das ist ja so ein technisches Detail.
Ja, ja, genau. Das ist nicht dein Fachgebiet. Das, da musst du dich nicht für entschuldigen, dass du das nicht warst.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber
was?
Das ist dann war eher dein Steckenpferd, dass du da drauf gekommen bist.
Ja, ja, ja.
Mannschaft gibt.
Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Das, dafür musst du dich nicht entschuldigen. Ja, das war die Almeria, dann die Trofea Laiguiglia.
Laiguiglia, ja.
Laiguiglia. Was sozusagen
die italienische Saisoneröffnung,
genau,
sozusagen das erste große Rennen in Italien.
Der Italiener zum Grand Prix de Marseille, um das nochmal so anzusprechen, wie wir es eben schon gesagt haben. Ja, und dementsprechend natürlich auch, nicht natürlich, aber in italienischer Hand, Moreno Moser hatte sich da, wenn ich es richtig interpretiere, abgesetzt und hat dann Solo-Sieg rausgefahren. Findet bei so kleinen Rennen auch immer nett, das mal so geografisch einzuordnen. Müsste so sein, ungefähr, wo ist das denn hier? Also so ein bisschen.
Naja, es ist halt an der ja, norditalienischen Küste, sage ich jetzt mal.
Ja, genau. Genau, an der Nordöst, also an der definitiv an der Ostküste Italiens im Norden. Und auch eine,
ja,
schöne Gegend.
Ja, aber ist da fürs Team Italien an den Start gegangen, aber auch wieder ein Astana-Fahrer, der gewonnen hat.
Ja, weißt du, was ist mit ihm? Das hat mich nämlich auch gewundert, mit diesem Team Italien, das hatte ich eben schon mal gesehen, auf sich hat.
Ja gut, die haben halt einfach nicht genügend Rennfahrer zusammengekriegt von den ganzen guten Mannschaften, und dann ist ja auch bei den deutschen Rennen oft so, dass es dann eine deutsche Nationalmannschaft gibt.
Okay. Also war Astana da gar nicht gemeldet?
Nein, 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 weil die wahrscheinlich gesagt haben, wir schicken da nicht genügend Fahrer hin, und dann haben das andere Teams auch noch gesagt, dann haben sie gesagt, ja, wir können uns als italienische Nationalmannschaft dann zusammentun, dann haben wir ein gescheites Team beisammen.
Ja, die sich dann das ist sehr lustig, Team Italien, okay. Okay, danke, habe ich wieder was gelernt. Also das, weil es tauchte eben schon mal irgendwo Team Italien auf, und da habe ich mich schon gefragt, das muss ich mal nachschauen, was es damit auf sich hat. erstaunlich viele Fahrer did not finish. Also Aqua Blue Sport, war nicht das das Team mit dem Einzel?
Das kann sein, ja.
Ja, das ist es genau. Aqua Blue Sport.
Nee, aber für viele Fahrer ist natürlich auch das erste Rennen und dementsprechend ja, haben sie es dann auch schwierig, das überhaupt zu beenden.
Mhm. Ja, aber dass nur 42 von wahrscheinlich so üblicherweise 180 ankommen, das ist ja schon eine Hausnummer. Also das spricht jedenfalls dafür, dass es nicht das aller einfachste flache Rennen gewesen sein muss, weil sonst wären da ja mehr angekommen.
Nö, es ist auch schon sehr profiliert, also so kann man schon so sagen.
Algarve-Rundfahrt, das ist wieder etwas, das kennt der Hoff, das hat er schon mal gehört, da weiß er, wie man es ausspricht, das ist in Portugal und die ist gestartet und ging heute glaube ich los, ne? Heute war die erste Etappe.
Ja, genau, heute war die erste Etappe.
Vom Profil her nichts, wovor man sich jetzt bange machen müsste, glaube ich. Ein paar Hügel in der Mitte. Ansonsten relativ flaches Profil am Ende, also eine Sprintankunft war zu erwarten. Und Degenkolb da auch wieder mit dem 6. Platz mit dabei.
Ja, aber na gut, Konkurrenz war jetzt in dem Sinne da, dass zum Beispiel ein Arnaud Demar und ein Dylan Groenewegen dabei sind, aber ja gut, da hätten wir jetzt schon ein bisschen mehr erwarten können.
Ja, vielleicht muss er sich auch nochmal einrollen. Also ne, so eine Geschichte wie auf Mallorca, 4 Tage gefahren, 2 Tage was gewonnen, ne, da finde ich, da kann man immer eine Tendenz dran sehen vielleicht schon, ne? Aber jetzt, wer weiß, was da heute war. Hast du bewegte Bilder gesehen?
Nee.
Also, wer weiß, was dazu geführt hat, dass er da jetzt auf Platz 6 reingekommen ist, aber ich gebe dir recht, also so die Creme de la Creme war da nicht vor ihm. Da hätte man durchaus auch noch das ein oder andere Plätze nach vorne fahren können. Ansonsten geht es da weiter morgen mit einem, ja.
Eine Bergankunft, ja, ist eigentlich die schwierigste Etappe.
Wollte gerade sagen, also das ist schon ein Brett. Also da geht es am Ende so an die, boah, ich will sagen, 24 Kilometer mehr oder minder bergauf von See, nee, wie sagt man, Meereshöhe auf 1000. Mhm. Ja, oder 900 Höhenmeter ungefähr, ist jetzt kein Berg, wo irgendeiner der Fahrer vor Bang sein müsste. Ne? Das rollt sich so zwischen 5 und in der Spitze vielleicht mal 10% ein. Eher so ein Rollerberg.
Naja, früher hätte man gesagt, das ist ein Toni-Martin-Berg.
Ja.
Aber passt ja dazu, der gibt da jetzt seinen Saison-Einstand.
Ja, sind wir mal gespannt, ob er da so ein bisschen vielleicht sich warm fährt für das Einzelzeitfahren, was dann am nächsten Tag 20 Kilometer ist.
Auch genau, wieder. Da hat er auch gesagt, dass es so jetzt sein erster richtiger Test sein wird, worauf er sich dann fokussieren wird, auf das Zeitfahren.
Hm. Scheint mir vom Profil her auch jetzt nicht das Allereinfachste, aber jetzt auch nicht irgendwas, was extrem anspruchsvoll ist. Also nicht so viele enge Kurven. Ich weiß nicht, was diese komischen Ausrufezeichen zu bedeuten haben an diesen Stellen.
Weil Gefahrenstellen wahrscheinlich.
Ja, aber da gibt es keine Eck. Ja, klar, ne, vielleicht ist da ein Gullideckel oben oder was. Aber... kann man mal gespannt sein. Also 20 Kilometer Einzelzeitfahren wäre dann am kommenden, heute ist Mittwoch,
2 Tagen.
Donnerstag, Freitag, genau, Freitag. Kann man mal gespannt sein. Und dann Samstag, Sonntag nochmal 2 Etappen an der Algarve, die ja ein bisschen hügelig sind, jetzt aber auch nichts zu den Fahrern abverlangen, was irgendwie besonders schlimm wäre. Sonntag nochmal eine Rampe zum Abschluss, die aber auch, denke ich mal, na, ich gucke mal gerade nach, nichts zu sehen. Also nicht, auch da wieder niemand überfordern wird. Aber Algarve-Rundfahrt, hoffentlich schönes Wetter, warmes Ding. Und sind wir mal gespannt, wie sich Toni Martin da präsentiert. Und dann kommen wir jetzt, wir hatten es ganz am Anfang angesprochen schon, kommen wir dann jetzt also zur Andalusien-Frauenfahrt, wo sich der Chris gerade bei Vino Tinto und kleinen Häppchen rumtreibt. Da war heute die erste Ankunft und da konnte sich der Chris direkt ein bisschen kaputt lachen. Ich glaube, ich habe hier den falschen Link. Andalusien, dass er da sozusagen, dass jemand den Zabel gemacht hat. Wie du es genannt hast, schönerweise.
Ja, Sascha Modolo, der war sich da seiner Sache im Massensprint zu früh schon sicher und wurde dann sozusagen mit einem Panthersprung noch von Thomas Boudard vom Team Direct Energy übersprintet, was aber dann auch wirklich erst im Fotofinish zu sehen war.
Ja.
Also von daher, Sprint war wirklich, also ich habe es gesehen, also so richtig gut vorbereitet vom Team EF Education First Draypack. Ja, und eigentlich hätte man gedacht, dass der Modulo das dann gewinnt, aber hat dann auf dieser schmalen Zielgeraden wohl links neben ihm den Buddha übersehen.
Also und zwar, ich glaube, er hat auch bis dato noch nicht den Sieg anerkannt sozusagen. Also das war wirklich, wirklich furchtbar knapp. Hier, ich lese gerade noch, ne, Modulo zweifelt Buddhas Sieg im Fotofinish an. Also das ist schon mal ein schöner Auftakt. Also wenn der Chris das da vor Ort gesehen hat, da hat er zumindest schon mal ein bisschen Action gehabt. Ja, sind wir mal gespannt. Ne? Also ich weiß nicht, ob es da noch eine Juryentscheidung gibt. Also Modulo war nach dem Rennen in das sichtlich bedient, sucht den vielleicht nicht bei sich, sondern bei der Jury. Entscheidung der Jury korrekt ist, schaut euch die Helikopteraufnahme an. Also da ist noch
Stoff. Ja, aber es gibt ja ein Zielfoto, also das ist ja eindeutig zu erkennen.
Das siehst du so, das sehe ich so, aber da gibt es jemanden, der sieht das anders. Also es ist.
Man weiß, vielleicht gibt es auch gar kein Zielfoto. Also,
ja. Also
es soll ja auch schon vorgekommen sein, dass die Kamera kaputt war, oder weiß ich nicht.
Es ist definitiv, hat da jemand Gesprächsbedarf, um es mal so zu sagen.
Ja, mal zur Not sollen sie halt zwei Sieger ausrufen.
Ja, und gab's das schon mal? Kann ich mich nicht erinnern.
Das Zweisieger.
Einmal kann ich mich erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wann das war und wo das war.
Also jüngster Vergangenheit, da gibt es auch mal irgendwie 4 Millimeter, wo Kittel gegen Kokar gewonnen hat.
Aber da war ja dann trotzdem der Sieger.
Genau, weil es eigentlich immer im Fotofinish eindeutig zu erkennen ist.
Ja. Naja, also.
Du kannst es ja halt fast unendlich vergrößern. Da kommt es dann halt auch drauf an, vielleicht hat der andere einen dickeren Reifen aufgezogen.
Ja, dann siehst du, das spricht dann wieder für die dickeren Reifen. Andererseits bist du mit der geringeren Masse des kleineren Reifens vielleicht einfach auch schneller gewesen. Ne, rotierende Masse, Geschwindigkeit, das ist immer die Frage. Das denke ich mir immer so, ist jetzt eigentlich eher ein Thema für den Snack, aber heutzutage werden immer die dickeren Reifen so ein bisschen, also kriegst ja keine Neuräder mehr mit 23ern. Und alle gehen so auf die breiteren Reifen, weil mehr Komfort, weniger Druck. Aber das sind die gleichen. Also wenn man sich dann überlegt, dass viele Leute Geld dafür ausgeben, leichte Laufräder, sich dann aber 27er Reifen, die ja deutlich schwerer sind als jetzt ein 23er zum Beispiel, ist halt auch so etwas, was da gerne vernachlässigt wird. Aber das gehört woanders hin.
Naja, vielleicht gibt es ja bald einen Sprinter, der mit einem Fatbike startet.
Manchmal hat man das Gefühl, dass Kittel jetzt schon eins hat.
Ja.
Kommen wir, wo wir es wirklich geschafft haben, eine große Anzahl an Rennen abzuarbeiten, kommen wir mal zum Punkt Diverses sozusagen. Gehen wir einfach mal, ich werde das auch gleich nicht mehr in Kapitelmarken noch unterbrechen, gehen wir einfach mal so durch. Der Heinrich Hausler hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Wie, wo, was?
Ja, sehr schade, bei einer Ausfahrt in seiner Heimat, im Training, ja, ist er gestürzt und hat sich jetzt schon wieder verletzt, wo er eigentlich ja jetzt mal verletzungsfrei vorher durch den Winter gekommen war. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da das offizielle medizinische Kommuniqué aussieht, aber natürlich, ja, weiß man, ist jetzt dann die Frage, ob er denn bei den Frühjahrsklassikern so angreifen kann, wie er es eigentlich hätte machen sollen.
Wie lange fällt man heutzutage denn Schlüsselbein aus? 3-4 Wochen, denke ich.
Naja.
Also, ja. Also welcher Profi-Radsportler hat sich noch nicht das Schlüsselbein gebrochen? Ne? Also selbst ich habe das ja schon geschafft und gehört irgendwie mit dazu. Denkbar schlechter Zeitpunkt einfach. Ne? Also da gibt es gerade für jemanden, der für die Klassiker prädestiniert ist, dumm. Ja, gut. Also auch wenn das uns wahrscheinlich nicht hören wird, gute Besserung und einfach abhaken, Pech gehabt. Nächste Meldung. De Plus und Vakocz von LKW angefahren, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Also ist etwas, was völlig an mir vorbeigegangen ist.
Na gut, die beiden waren halt in Südafrika zusammen mit Bob Jungels auf einer Trainingsfahrt unterwegs. Mhm. Ja, und dann wurden sie von einem LKW überholt und der hat halt die beiden mitgenommen und dem Bob Jungels ist nichts passiert, aber zumindest, glaube ich, bei Vakocz gab es da schon, ja, glaube ich, jetzt auch Wirbelbrüche.
Ja, beide wurden ins Krankenhaus gebracht, zog sich mehrere Schürfwunden, leichte Lungen- und Nierenquetschungen zu, während Vakocz mehrere gebrochene Wirbel diagnostiziert hat. Er musste operiert werden. Wird mir immer anders. Also, Hier in Köln wurde auch zuletzt wieder ein Fahrradfahrer totgefahren. Man liest immer wieder von irgendwelchen Strafen, die wirklich sehr gering sind, ne? Wie viel es ein Mensch nehmen wird und so, kann ich schon gar nicht, ich kann schon gar nicht mehr hören und kann mich da auch gar nicht so äußern. Also wir Radfahrer haben einfach eine zu geringe Lobby und klar, in Südafrika kann ich über die Situation natürlich gar nichts sagen. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass es passieren im Jahr mehr Unfälle durch Unaufmerksamkeit am Steuer durch das Handy als durch Alkoholkonsum. Aber jetzt überleg mal, wie sind die Strafen jeweils verteilt?
Ja, du, bin ich völlig bei dir. Also, gerade in Frankreich ist, glaube ich, die Strafe für die Nutzung des Mobiltelefons drastisch erhoben worden, angehoben worden, wenn ich das...
Ja, zu Recht.
Vollkommen. Ja, also entweder man also... Eines der Gründe, weswegen ich mir das Telefon gekauft habe, was ich jetzt besitze, ist, dass ich einfach dort diktieren kann und sagen kann, hier, Nachricht an und zack und los geht's. Und wenn es wirklich sein muss, ansonsten fährt man halt raus. Ne? Also gar keine Diskussion. Schlimm genug. Also hoffen wir, dass er schnell aus der Nummer wieder rauskommt, bald wieder gesund ist und wieder trainieren und vor allen Dingen fahren kann und nichts nachbleibt. Der nächste Punkt, Froome angeklagt, Gazzetta della Sports hat gesagt, jetzt kommt Bewegung in die Sache. Also Froome ist ja gestartet jetzt auch bei der Andalusien-Rundfahrt. Chris, sollen wir auch schon mal ein Interview mit ihm machen, so ein einstündiges, wie nennt man das?
Face-to-Face.
Ja, Face-to-Face, es gab früher bei Politikern so ein dieses Sommerinterview. Weißt du? Die Sommerferien, die Großen der Parteien. Chris macht das Sommerinterview mit Chris Froome.
From Chris to Chris. Hätte er sich noch Oprah Winfrey mitnehmen sollen.
Ja. Ach ja, die für die es nicht wissen oder die nicht gerade drauf kommen, Oprah Winfrey hatte damals das große Interview mit Lance Armstrong.
Genau.
Da, ja. Vielleicht hätte er sich als Oprah Winfrey verkleiden sollen. Okay, bevor es komplett grotesk wird. Chris Froome ist gerade bei der Andalusien-Rundfahrt unterwegs, sein Saisonstart sozusagen. Und die Gazzetta dello Sport hat veröffentlicht, dass sie davon ausgehen, warum auch immer, welche Quellen sie haben, dass Ende dieser Woche, Anfang der kommenden Woche das Verfahren von der UCI eingeleitet wird, glaube ich, ne?
Genau, das ist was heißt eingeleitet? Also es soll dann halt darüber erstmal alles aufgenommen werden und dann auch bearbeitet werden, aber wann dann im Endeffekt mit einem Richterspruch oder einem Urteil zu rechnen ist, das steht meines Wissens nach in den Sternen. Ja. Ich kann noch dazu sagen, wer die 5 Leute sind, die das bei der UCI bearbeiten werden. Das ist, ein Däne, Bachmann, Haas, ein Deutscher, ein Amerikaner, Wisnowski, ein Grieche, Zaglakis und ein Franzose, Zilberstein.
Okay, also zumindest sind sie einmal, Asien ist jetzt Asien außen vor gelassen, aber ansonsten eine bunte.
Also ist jetzt kein Brite dabei oder kein Kenianer.
Ja. Gut, also.
Somit kann man zumindest ja annehmen, dass da Unparteilichkeit herrscht.
Wo und wie und durch was die sich jetzt da qualifiziert haben? Also der Name Haas ist mir geläufig, aber nicht in dem Zusammenhang. Weiß man jetzt aber auch nicht so richtig. Ist aber auch nicht, muss ja nicht negativ sein. Ne? Aber sonst, also ich bin gespannt. Ne? Erstens, also das Positive, was ich daran sehe, ist, es kommt jetzt Bewegung in die Sache an, es erweckt den Anschein, es wird Bewegung reinkommen, wenn die Meldung von der Gazzetta dello Sport richtig ist, und das ist gut so, ne? Weil das tut niemandem gut, dass sich das jetzt ewig hinzieht und man da rumlamentiert. Deswegen Bewegung reinkommen, gut. Was da jetzt am Ende rauskommt, was da auf den Tisch kommt, vor allen Dingen jetzt noch, werden wir sehen. Also ich bin einfach nur gespannt, wie das, ne? Ich hoffe nicht, dass das zu großen Farce wird. Das befürchte ich irgendwie so ein bisschen.
Naja, also man muss ja dann auch sehen, der neue UCI-Präsident, dessen Position fällt oder dessen Standing fällt und steht ja jetzt mit dieser Geschichte. Wenn er das jetzt schnell löst, dann wird er wahrscheinlich wiedergewählt, beziehungsweise wird dann sehr beliebt sein. Und wenn sich das ewig hinzieht, dann wird er halt der Buhmann sein.
Ist die Frage, also sehe ich in Teilen so. Also wenn es sich ewig hinzieht, wird er der Buhmann sein? Ja. Wenn es sich jetzt schnell löst, ist die Frage, wie und mit welcher Erklärung es gelöst wird. Ne? Ich sehe das noch.
Naja, die Erklärung liegt ja auf der Hand. Und ist dem Publikum ja auch ganz logisch zu verkaufen.
Ja, ja. Aber deswegen meine ich ja, ne, wenn es eine andere Erklärung, ne, wenn da jetzt ein einfacher, astreiner, hundertprozentiger Freispruch da in, sagen wir mal, 3 Wochen gefällt wird, warum auch immer, und sich wirklich jeder Radsport-Fan, ob er Sympathien für Sky oder nicht hat, ob er Sympathien für Froome hat oder nicht hat,
naja, dann wird es natürlich wieder in die andere Richtung ausschwenken.
Genau, ja, genau, das meine ich halt. Ne, also, wenn es eine schnelle Entscheidung geben wird, muss es nicht heißen, dass es unbedingt eine gute wird. Ne? Aber ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, an dem Tag, an dem dieser Entscheidungsspruch gefallen wird, wird es Sachen zu diskutieren. Und ich befürchte, es wird Sachen zu diskutieren geben. Mir wird es lieber sein, dass nicht, aber ich bin gespannt.
Ja, unter dem Zuge kann man auch noch sagen, dass in das Verfahren um Moscon jetzt auch Bewegung kommen soll. Also musste der jetzt irgendwie sein Statement vor der UCI abgeben und ja, da können wir dann wohl auch bald mit Neuigkeiten rechnen.
Ah, okay. Das hatte ich gar nicht, überhaupt nicht mitbekommen. Also danke für das Update in der Hinsicht. Ja, in dem Fall gestern oder vorgestern hat die Gazette dann an der Sports dann auch noch veröffentlicht, dass es wohl Verdächtigungen rund um Rafael Majka gibt. Der sich dann aber auch postwendend geäußert hat. Hintergrund des Ganzen war oder ist wohl, dass ein ehemaliger Betreuer eines Teams in Italien sich geäußert hat. Und
naja, es geht dabei um dieses Team Altopack,
das genau.
im Visier der Staatsanwaltschaft steht, aufgrund dessen, dass da in diesem Team ja der Sohn von Raimondas Rumsas gefahren ist. Und der ja bekanntlich verstorben ist und da der Verdacht besteht, dass es durch Dopingmissbrauch geschehen ist und deshalb ist halt dieses Team in den Fokus gerückt und einer der Direktoren soll dann jetzt im Zuge der Ermittlung beim Verhör gesagt haben, dass auch Rafael Majka damals Testosteron genommen haben soll.
Der also allerdings
dieses Team fuhr.
Gar nicht für das Team fuhr, ne? Der allerdings gar nicht für dieses Team fuhr, wenn ich das richtig interpretiert hatte. Also in seinen Äußerungen hat er das zumindest.
Ja, aber er soll halt im Zuge dessen auch zu diesem Ring gehört haben.
Genau, also dass der sportliche Leiter und der Betreuer irgendwie gesagt haben, okay, wir haben es ihm auch gegeben, aber er war eigentlich nicht grundsätzlich Bestandteil dieses Teams.
Kunde von diesem
Friani. Genau. Ne, deswegen, also ist das, was soll man zu so einer Aussage dann sagen irgendwie, ne? Also da kann man sich eigentlich gar nicht so äußern. Der eine sagt so, der andere sagt so, solange es gibt keine stichhaltigen Beweise, Aussage steht gegen Aussage. Und jetzt da Rafael Majka, der alte Spruch, wo viel Rauch ist, da ist auch meistens irgendwo ein Feuer. Den man jetzt auch auf Froome genauso beziehen könnte, ist meistens nicht ganz falsch. Ne? Allerdings jetzt aufgrund der Aussage von dieses einen Herrn, wer weiß, aus welcher Schlinge der seinen Kopf ziehen will und muss, ist halt schwierig. Also,
naja, aber er hat das ja vor einer Ermittlungs-, also nicht von einem Sportausschuss sozusagen, von einem Sportverband, sondern vor staatlichen Ermittlern gesagt.
Ja.
Das soll es gesagt haben, sagen wir mal so.
Ja, genau.
Und, was mich jetzt halt mal interessieren würde, wie das Team Bora dazu steht. Also von denen hört man gar nichts dazu.
Ich glaube, die Meldung ist ja noch relativ frisch, ne? Das ist ja jetzt, das hat sich ja jetzt so in den letzten 1-2 Tagen irgendwie so ein bisschen hochgeschaukelt oder kam raus. Ne? Ich glaube, die warten einfach noch ein bisschen. Also ich glaube, die wollen sich das einfach ganz in Ruhe anschauen, vielleicht auch nochmal mit Beteiligten sprechen. Also zumindest wird Rafael Majka da mal mit Sicherheit so befragt und sich vielleicht nochmal erstmal abwartend. Also finde ich auch gar nicht so schlecht, nicht sofort einen rauszuschießen, nicht sofort zu sagen, nee, Majka hat nichts zu tun, wir haben unsere Fahrer unter Kontrolle, bla bla bla. Vor allen Dingen, wenn das einen Fall betrifft, der so viele Jahre her ist.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, im Inner Circle des Radsports, da weiß doch eigentlich jeder, nicht alles, aber vieles. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Geschichte nicht schon innerhalb der Radsportfamilie irgendwo bekannt war. Und da muss ich doch als Team Bora mir schon dem bewusst sein, wenn ich diesen Fahrer verpflichte, dass da noch irgendwann Ärger kommen könnte.
Du meinst, ich treib's jetzt auf die Spitze, ich bin jetzt der Chef vom Team Bora, der Herr Bora. Das heißt, ich habe jetzt hier meine 20 Fahrer und also erstmal frage ich jeden selber, pass mal auf, wird es irgendwann einen Grund geben, weswegen ich hier gefragt werde, hast du getötet oder nicht? Und dann sagt der Fahrer nein. Dann sage ich, okay, tschüss. Und dann meinst du, dass man sozusagen dieses Inner Circle, Radsportfamilie, Wissen, sozusagen für jeden Fahrer seine Akte hinlegt und sich schon mal überlegt, was mache ich im Fall der Fälle? Am besten schon
nicht,
das Statement.
Was mache ich im Fall der Fälle, sondern solche Fahrer gar nicht erst verpflichtet.
Ja, das wäre das Ideale. Ja, bin ich bei dir. Ne? Also, dass man, keine Ahnung, warum, vielleicht ist dann auch irgendwann bei den sportlichen Leitern, Teamleitern und so weiter der Gedanke, wenn ich einen Rundfahrer, also, weißt du, wie viele potenzielle gute Rundfahrer gibt es im gesamten Radsportbereich im Profisport?
Ja, schon, aber.
Sagen wir mal 3 bis 4 Handvoll. Vielleicht, so blöd es klingt. Vielleicht findest du einfach gar keinen mit einer komplett weißen Weste. Vielleicht müssen wir uns einfach mit diesem Gedanken noch anfreunden.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt halt andere Optionen auch, wenn du dich umschaust auf dem Rundfahrtenfahrermarkt. Also du hättest ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Steven Großweig ins Team holen können.
Wer weiß, was die schon über den wissen, was wir noch nicht wissen.
Das ja, ist, das aber ist eine nicht, sehr, sehr traurige, trotz,
nicht falsch verstehen, das ist eine sehr, sehr traurige und schlimme Vorstellung. Aber vielleicht ist das so.
Nichtsdestotrotz macht es halt zum Beispiel dann auch beim Team Bora einen unglücklichen Eindruck, wenn ich dann gleichzeitig mit einem Peter Sagan einen Pachi Villa als sportlichen Leiter anstelle, der selbst schon mal wegen Dopings gesperrt war.
Absolut. Bin ich. Wo muss ich unterschreiben, diese Aussage?
Ja, also aber gerade bei sportlichen Leitern denke ich mir ja, die gibt es irgendwie, ich will nicht sagen wie Sand am Meer, aber da gibt es einige Qualifizierte. Da muss ich mir dann ja nicht gerade so einen aussuchen.
Vielleicht wissen es die Leute auch nicht besser. Weißt du, die Leute, die die Entscheidung treffen, wer, wo, wann, wie als sportlicher Leiter angestellt wird.
Kann natürlich auch sein, dass es der Wunsch des Kapitäns war, den ausgerechnet zu holen. Und dann bist du natürlich als Teamleiter, also als Chef vom Ganzen auch irgendwann der Zwickmühle, erfülle ich da jetzt beim Kapitän den Wunsch, den zu holen, oder sage ich lieber, mir ist das Image der Mannschaft wichtiger.
Und gerade als ein, gerade jetzt, sagen wir mal so, angenommen, es sollte sich jetzt herausstellen, dass da mehr dran ist, als wir es im Moment hoffen, dass es ist, wäre das halt auch wieder so ein richtiger, also Maika ist wahrscheinlich in Deutschland nicht so bekannt bei Lieschen Müller, als das, was jetzt der große Skandal wäre. Aber wenn am Ende des Tages Rafael Maika, man stelle sich nur vor, bei der Tour de France in gelbe Trikotnähe kommt, die Berichterstattung der Sportschau und der ARD und ZDF wieder größer wird und dann aber doch der große dunkle Schatten darüber fällt und darüber berichtet wird, das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Und dann kommt nee, genau
klar,
das,
was ihm jetzt, also immer befürchtet. Wenn er mal in der Situation ist, dann wird er sicher durchleuchtet werden und es wird ihm dann irgendwo nachhängen. Aber was ich natürlich auch denke oder mir so vorstelle, dass er selbst ja auf jeden Fall noch da wird aussagen müssen. Und da kann er, also das ist ja von der staatlichen Institution, muss er ja schon die Karten auf den Tisch legen.
Ja, ach, da kann er auch, also ich glaube, dass Lance Armstrong jeden Lügendetektortest mit Bravour bestanden hätte.
Also, ja, aber in Amerika gibt es kein Anti-Doping-Gesetz.
Ja, ja, klar. Ne, aber der hätte auch in jedem europäischen Prozess wahrscheinlich jeden Doping, jedes Lügentest und sonst was bestanden. Da mache ich mir gar keine Illusionen. Und dass auch vor staatlichen Behörden gelogen wird, wirst du wahrscheinlich, wenn du in irgendein Landesgericht gehst, jeden Tag ein Dutzend erleben. Wie gut das am Ende für ihn ist, das steht wieder auf einem anderen Blatt, aber da mache ich mir keine Illusionen mehr. Ich bin gespannt. Ich würde mir wünschen, dass es gut für ihn ausgeht, aber irgendwie, es hat so viel Geschmäckle da dran. Vielleicht wäre auch die klügere Variante gewesen zu sagen, pass mal auf, das war damals, wie viele Jahre ist es her? Von 2008, 2009?
10 Jahre.
Ja. Einfach zu sagen, okay, wie alt ist Maika jetzt? Sehe ich gerade nicht, aber Anfang 30 vielleicht? Ne? Vielleicht wäre es einfach klüger gewesen zu sagen, Fakten auf den Tisch und sagen, ey, sorry, das war einfach er ist 28. Zu sagen, ich habe mit 18 eine Jugendsünde begangen, sorry, wäre vielleicht nicht
der Fall. Naja, hat ja zum Beispiel der Herr Zakarin auch gesagt. Der wurde dafür halt dann nachträglich noch gesperrt.
Ja, wer weiß es, ne? Also vielleicht so eine Art, ich weiß nicht, ob es da auch eine Art Kronzeugenregelung geben kann oder so, aber dass man das, dass er jetzt vielleicht hilft, diese ganzen Geschichte aufzudecken. Aber
ja, und was ja halt noch bei der Sache so ein bisschen noch trauriger mich stimmt, ist, dass dieses Team Altopack meines Wissens nach mal ein Farmteam des Teams Drecksäger Fredo war.
Okay.
Sprich, da besteht auch wie eine wohl möglich eine Verbindung.
Ja, das klingt doch nach einer typischen alten Radsport-Großfamilie. Ja, das ist.
Und vor allem, ja gut, was jetzt halt auch noch gesagt wurde oder was jetzt in diesem Artikel, den du hier verlinkt hast, drin steht, dass dieser Mann oder der sportliche Leiter da ausgesagt haben soll, dass Maikas Unterkiefer sich in dieser Zeit verändert haben soll. Gut, das konnte ich jetzt noch nicht verifizieren beziehungsweise auch nicht überprüfen, aber na, ist halt auch wieder so eine Aussage.
Aber wenn du mal guckst bei, okay, das ist alles Team Tinkoff, Saxo. Klar, diese Geschichten, aber das hört man ja immer wieder, ne, Wachstumshormone, wozu das führt und Basketballer sind ja auch ein gern gesehenes, gern gesehene Beweisgruppe oder so etwas, dass da mit Wachstumshormonen, die dann Kiefer formen und so weiter. Ja, da gab es auch immer schon mal der Gedanke, dass ein ehemaliger Trek-Segafredo-Fahrer, der bei den Frühjahrsklassikern aufgefallen ist, auch mit seinem sehr vehementen Kinn-Dietz da wäre. Ich finde das immer so, mit solchen Argumenten zu arbeiten, ist immer schwierig, aber andererseits auch so ganz falsch auch wieder nicht.
Naja, aber ich finde es interessant, dass das jemand beim Verhör aussagt.
Mhm. Ja, vor allen Dingen warum, ne? Also.
Ja, hat ja eigentlich keine Not dazu.
Ja, ja. Wir sind gespannt. Also, ich würde mir wünschen, dass das nicht groß weiter. Also, dass das zumindest für den deutschen Radsport nicht das bedeutet, was ich im Moment ein bisschen befürchte, dass es das sein wird. Aber warten wir mal ab. Also. Da kommen bestimmt noch viele andere schlimme Sachen zutage, habe ich so. Also ich glaube nicht, dass das ein gutes Jahr für den Radsport insgesamt wird, habe ich irgendwie so ein Gefühl.
Aber wenn man dann mal, also wir diskutieren ja jetzt hier über die Probleme des Radsports, aber wenn man dann mal vergleicht, zum Beispiel in Deutschland haben wir jetzt auch so ein Gesetz, Anti-Doping-Gesetz, wo sich dann der Staat einschalten kann. Aber wenn ich dann heute zum Beispiel gelesen haben soll, dass es wohl so sein soll, dass zwar beim Fußball die NADA die Kontrollen übernimmt, aber bevor sie dürfen selbst keinen positiven Test veröffentlichen, sondern müssen erst dem DFB Bescheid geben. Und der wiederum weiß dann natürlich, wer das ist und kann denjenigen dann warnen, bevor dann der Staat zuschlägt und irgendwelche Durchsuchungen machen kann. Und der braucht ja nichts mehr durchsuchen, wenn derjenige schon gewarnt ist.
Nee. Weißt du, was unser Problem ist mit unserem Sport, Thomas? Wir sind einfach noch nicht so weit wie die anderen.
Das ist ja, das kann man auch so sehen, ja. Oder die anderen sind nicht so weit wie der Radsport.
Das ist die positivere Sicht auf die Dinge. Ich bin ja dann manchmal dann doch eher der Nihilist oder, keine Ahnung, Fatalist. Wir sind noch nicht so weit. Wir müssen dahin, wo der. Wer ist eigentlich DFB-Präsident im Moment? DFB-Präsident?
Reinhard Grindel.
Nie gehört den Namen. Ich kenne nur noch, wir waren davor, also wir sind einfach noch nicht so weit wie der Grindel. Ich weiß auch gar nicht, wie der aussieht. Naja, egal. Ist ja Fußball. Ist ja nur ein Spiel, ist kein Sport. Ja, Maika verdächtig. Hoffen wir mal, dass es nicht die vielen schlimmen Konsequenzen hat, die ich befürchte. Das nächste ist eigentlich ein Thema, das gehört fast eher in den Velo-Snack als in den Race, weil da beschäftigen wir uns ja mit so Technikzeugs und so weiter. Aber in dem Fall möchte ich es dann noch hier kurz erwähnen, weil es betrifft im Prinzip, hat es für mich so ein bisschen die Berichterstattung über den Radsport oder das Verfolgen der Berichterstattung über den Radsport einfacher gemacht. Und zwar möchte ich einfach eine Smartphone-App empfehlen. Und zwar die von, wir verlinken sie oft und nutzen sie sehr, ProCycling Stats, die haben, ich weiß gar nicht, ob das auch von dem gleichen Betreiber ist, muss ich gestehen, aber es gibt eine ProCycling, wie heißt das, PCS, ne, ProCycling Stats App. Und Nachteil, ich würde es noch nicht mal als Nachteil bezeichnen, aber ich glaube, es ist ein Abo-Modell, das kostet etwas, ich glaube so 5 Euro im Jahr. Und das ist die schlechte Nachricht, die gute Nachricht ist, im Prinzip ist das fast wie so ein Stream oder so ein Feed, den man hat. Und da werden dann täglich alle Rennen so aufgeführt. Das heißt, ich kann abends oder wenn man mal zwischendurch irgendwie kurz Zeit hat, mal gucken, alles klar, wie ist Andalusien verlaufen, wie ist der Algarve-Rundfahrt gelaufen, wie ist die Tour Oman gelaufen, wo einfach so wie in einem Newsfeed alle Rennen reinlaufen mit Zwischenergebnisse. Dann kannst du so einzelne Rennen besonders hervorheben, dann hast du deinen eigenen Feed, wo du zum Beispiel habe ich mir, da kannst du entweder Fahrer oder auch Teams oder Rennen markieren. Zum Beispiel habe ich mir dann einfach mal für den Chris Valverde abonniert. Das heißt, ich bekomme jetzt jedes Mal eine Nachricht, wenn der irgendwas macht. Also nicht irgendwie seine Frau betrügt oder aufs Klo geht, sondern bei Rennen irgendwas ist. Und wenn ihr an solchen Spielereien Interesse habt und nicht Zeit und Lust habt, da immer im Internet rumzuforschen, auf die entscheidenden Seiten zu gehen, sondern das auf diese Art und Weise mal versuchen wollt, könnt ihr euch ja mal anschauen. Ja, also da, das, die kann ich, habt ihr jetzt ein paar Tage genutzt und kann die wirklich sehr, sehr empfehlen in der Hinsicht. Fiel mir nur gerade ein, damit ich auch mal was Konstruktives hier zu der Sendung beitragen kann. Aber du bist eher so der klassische auf Webseiten-Gucker, ne?
Ja, aber ich glaube, diese PCS-App gibt es ja schon länger, aber ich kann mich daran erinnern, vor einem Jahr oder so war die nur auf Apple-Endgeräten verfügbar.
Oh, da kann ich nichts zu sagen. Es kann sein, dass sich das nur auf Apple jetzt bezieht. Das weiß ich nicht.
Ich habe auch jetzt mal geschwind nachgucken, weil ich ja ein
Android,
wie sagt man dem, ein Gerät von einem anderen Hersteller habe.
Procycling Stats App. Ich bin da auch nur durch Zufall drauf gestoßen. Also ich kannte die App sonst gar nicht. Okay, sie ist im App Store, im Play Store heißt das bei dir, ne? Play Store. Wenn Play Store Info Cycling. Nee, leider nicht. Das tut mir leid. Also, es tut mir.
Nee, ist nicht verfügbar.
Es tut mir jetzt wirklich leid für alle Android-Nutzer, die ich jetzt damit so ein bisschen auf was heiß gemacht habe, dass es für euch nicht gibt. Vielleicht ist mir die bisher deswegen auch noch gar nicht aufgefallen, weil ich benutze ein iOS-Gerät ja gar nicht so lange schon.
Naja, dafür bekomme ich dann eine Bora Hansgrohe-App vorgeschlagen.
Ah, ja, immerhin. Es gab auch noch mal eine, die nannte sich, ich glaube, die gibt es auch auf Android, Tour Tracker. Bin mir nicht sicher. Die war auch ähnlich gut. Die hat mir zumindest immer so die Ergebnisse so noch 5 Kilometer bis zum Ziel, noch 1 Kilometer bis zum Ziel, so relativ zeitnah dann auch gepusht. Und das, ich habe ja das Glück, dass bei uns, also bei dir ja auch, aber bei uns auch verhältnismäßig großer Fernseher da bei der Arbeit steht. Und wenn so Tour ist, dann wird da natürlich, läuft da tagsüber auch die Etappe. Und wenn da so steht, alles klar, man weiß, es ist Sprintetappe und man weiß, okay, alles klar, noch 5 Kilometer, dann kann man sich ja schon mal eher kurz ausloggen und da hingehen und was gucken. Aber okay, also ich entschuldige mich bei allen Android-Nutzern und sage allen iOS-Nutzern Glückwunsch. Für euch gibt es diese schöne App, für die anderen leider nicht. Das tut mir leid. Aber vielleicht die haben zumindest einen Twitter-Account und vielleicht sagen mir, nee, das ist das Roller, doch, da ist es. Vielleicht twittern wir die mal an, werde ich mir mal aufschreiben, dass wann sie mal was für iOS gerne machen möchten, Android machen möchten. Und wenn sie es dann machen.
Man kann zum Beispiel bei verschiedenen Medien es auch einstellen in den Apps, dass man halt nur zu einer bestimmten Sportart Push-Nachrichten bekommt. Dementsprechend kann man sich halt zum Radsport alle Push-Nachrichten schicken lassen.
Okay, hier steht, leider unfortunately for us, cost of developing and Reap app is still too expensive. We are therefore very happy with the develop of unsere App. Also sozusagen, ne. Also, das ist aber eine Meldung aus dem letzten Jahr. Tut mir leid. Möchte mich entschuldigen jetzt bei allen, die ich heiß gemacht habe und die sehr jetzt enttäuscht sind. Kommen wir zur letzten und damit nochmal einer traurigen Meldung. Ja, eigentlich, traurig ist so das falsche Wort, so noch schlimmer als traurig. Irgendwie so noch nutzloser als alles, was schon passiert ist. Der Fahrer, der im letzten Jahr Scarponi in dem Artikel steht, killed, ich würde getötet, ich finde killed ist ein martialischer Ausdruck, aber getötet hat, ist jetzt auch gestorben.
Ja, der hatte halt Krebs und ist daran jetzt halt gestorben, aber in dem Artikel, den wir jetzt hier verlinkt haben, ist es ja nur sozusagen die Kurzform. Aber er hat sich wohl auch einmal mit der Familie treffen können. Sollte es wohl auch noch ein zweites Treffen geben, aber dazu ist es jetzt nicht mehr gekommen. Und ist wohl auch mit den Schuldgefühlen nicht zurechtgekommen, die er dann danach hatte.
Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, also wie man, ne, also möchte mir auch gar nicht vorstellen, wie man mit so etwas klarkommen will, muss, kann, soll. Im Prinzip hat er ja nicht nur das Leben von Scarponi und seiner Familie zerstört, sondern damit auch seins und seiner Familie in mancherlei Hinsicht. Auch wenn er jetzt Krebs hatte, wer weiß, wie es alles verlaufen wäre, wenn das nicht passiert wäre, wenn er vielleicht nicht die Probleme gehabt hätte, die er nach dem Unfall gehabt hätte, gehabt hat. Irgendwie noch so eine, ich finde, das ist so eine tragische Fußnote bei der ganzen Geschichte.
Ja, es kommt noch dazu, also, ja. Da fehlen einem fast die Worte. Die Geschichte ist an sich schon tragisch genug, aber das setzt dem Ganzen jetzt natürlich die Krone auf.
Ja. Ach, schöner Abschluss, den wir uns hier geleistet haben. Naja, immer noch geht es uns besser als allen Beteiligten an diesem Fall. Insofern soll man nicht klagen. Okay, dann drücken wir dem Chris die Daumen, wenn er uns hören sollte. Im fernen Andalusien, dass er eine gute Zeit hat und schön Stimmen einholt und Oprah-mäßig dem Flumi auf die, wie sagt man,
auf die Zähne fühlt.
Sagt man auf die Zähne fühlt? Das wollte ich sagen, aber dann klang es mir.
Nee, auf so, den Zahn fühlt, ja.
Auf den Zahn fühlt, genau. Auf die Zähne fühlt.
Kann auch gerne mehrere fühlen, ja.
Kann auch alle Zähne durch, raus und wieder rein und abtasten. Auf die Zähne fühlt. Möchte mich nochmal an dieser Stelle, das habe ich glaube ich wie die letzten zwei oder dreimal nicht gemacht, bedanken bei allen Unterstützern. Sei es durch PayPal-Spenden, sei es durch Patreon-Zuwendungen, sei es durch direkte Spenden, also sozusagen eine IBAN Spende, sei es durch Amazon-Bestellungen über unser Suchfenster und dann Bestellung machen. Egal, ihr braucht ja nur bei uns einzusteigen sozusagen in die Amazon-Suche. Alles, was danach kommt, hilft uns, wenn ihr es bestellt, weil dann so ein Code oben in der URL ist, ganz große Magie. Und auch das hilft uns, weil ne, wir können jetzt zum Beispiel zur Berliner Fahrradshow überlegen, wir sehr, sehr, sehr ernsthaft hinzufahren. Und das sind so Sachen, die wir dann davon finanzieren können. Oder dem Thomas ein neues Mikrofon kaufen, wie wir es vor gar nicht allzu langer Zeit, doch jetzt ist es schon länger her, ne?
Das ist schon ein Jährchen, ja.
Ein Jährchen, wie die Zeit vergeht, ich fasse es nicht. Ne? Oder wenn, es hilft uns jedenfalls und dafür möchten wir uns bedanken. Und ich denke, dass wir uns in sehr, sehr naher Zukunft schon wieder sprechen, wenn der Chris aus Andalusien zurück ist, damit er mal so ein bisschen von vor Ort berichtet, oder? Nächste Woche wahrscheinlich irgendwann oder anderthalb.
Ja, und es sind dann ja jetzt auch die ersten richtigen Rennen in Belgien dann auch bald.
Ja, also dass du bis dahin 20 Rennen ausgegraben hast, von denen ich noch nie gehört habe, da habe ich keinerlei Zweifel dran. Was kommt denn jetzt? Also dann stimmt, lass uns da nochmal kurz so drüber gucken.
10 Tagen ist jetzt Omloped Newsblatt.
Ja, das ist ja dann
die Abu Dhabi Tour ist auch noch und dann jetzt diese ganzen Europe Tour Rennen.
Omelette und Newsblatt, genau. Was kennen wir denn sonst noch? Der Strade Bianchi ist noch so weit weg, da braucht man jetzt noch gar nicht drüber sprechen. Algarve, Andalusien haben wir im Moment. Was haben wir denn hier noch? Ja, also wir werden schon, wie heißt das? Körne, Brüssel, Körne.
Ja, das ist einen Tag nach Omelette Newsblatt.
Das ist ja jetzt auch nochmal, was man kennt. Classique de Arabiata. Arabidida. Das klingt auch lustig. Alles klar. Also, wir sprechen uns bald, würde ich einfach sagen. Und wünsche euch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Tschüss.
Tschüss.